Bevor wir beginnen, wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns jetzt auch diesen Nachmittag schenkst, an dem wir miteinander dein Wort studieren und erforschen dürfen. Wir bitten dich um deine Gnade, deinen Segen, deine Hilfe und auch, dass du uns beistehst, dass wir dein Wort auch auf unser persönliches Leben übertragen können. Mach, dass auch dieser Nachmittag in unserem Leben Frucht bringt. Zu deiner Ehre. Amen. Ich möchte alle herzlich begrüßen, die neu zu uns gestoßen sind heute Nachmittag. Seit Jahrzehnten machen wir das ja so an den Bibelstudientagen, dass wir normalerweise ein in sich geschlossenes Thema haben am Morgen und auch wieder am Nachmittag. Es gibt so viele Gründe, dass man nur einen halben Tag kommen kann und so ist das eben möglich. Jetzt heute wollen wir das Buch Daniel abschließen und gehen durch Kapitel 12 durch. Wir haben ja gesehen, das Buch Daniel ist so aufgebaut, dass eigentlich jedes Kapitel in sich geschlossen ist. Kapitel 1 war in sich geschlossen, der Bericht, wie Daniel und seine Freunde nach Babylon kamen, dort 6 Semester an der Schule studieren mussten in Babylon, also in der Bibelstadt steht 3 Jahre, aber das ist ja das Gleiche, und schließlich zur Prüfung, zur Endprüfung zugelassen wurden, die sie als Beste von ganz Babylon abschlossen. Kapitel 2 ist wieder völlig in sich geschlossen. Diese Erzählung, wie Nebukadnezar einen Traum hatte von einem furchtbaren Standbild, das ein prophetischer Traum war und nur Daniel konnte den Traum deuten. Kapitel 3 ist dann wieder ganz in sich geschlossen. Das ist diese Erzählung, als Nebukadnezar ein goldenes Standbild baute als Zentrum des Götzendienstes. Aber die 3 Freunde Daniels haben ihm da widerstanden, wurden in den Feuerofen geworfen, aber der Herr hat sie wunderbar daraus gerettet. Nun, das ist in sich geschlossen, dann kommt Kapitel 4. Das ist diese Erzählung von Nebukadnezars Traum von einem riesigen Baum, der umgehauen wurde. Und zwar für 7 Jahre war er quasi blockiert. Und nur Daniel konnte diesen Traum deuten in Bezug auf Nebukadnezar, der dann 7 Jahre wahnsinnig wurde, aber danach wieder in das Königtum eingesetzt wurde. In sich geschlossen, dann kommt Kapitel 5. Das ist diese Erzählung von der letzten Party Belsazars und der Schrift an der Wand. Nur Daniel konnte die Schrift deuten und erklären, jetzt ist Schluss mit Babylon. Jetzt kommen die Perser und Meder an die Macht. Und dann kommt Kapitel 6, aber das ist auch in sich geschlossen. Der Unterkönig von Kyros, Darius der Meder, bekommt Babylonien als seine Provinz. Und da wurde unter seiner Regierung verboten, während 30 Tagen durfte man nicht beten zu Gott, sondern durfte nur vom König etwas erbitten. Aber Daniel stellt sich dagegen, kommt auf diese Weise in die Löwengrube, aber Gott rettet ihn wunderbar daraus. Aber das ist in sich geschlossen. Und dann kommt Kapitel 7. Das ist dieser Traum mit den 4 Tieren aus dem Weltmeer. Und das wird hier im Kapitel selber gedeutet. Diese 4 Tiere bedeuten 4 Weltreiche, die nacheinander aufstehen werden, bis dann schließlich ganz am Ende der Menschensohn, der Messias, auf den Wolken des Himmels kommen wird, um sein Reich aufzurichten, das messianische Friedensreich. Kapitel 7 ist in sich geschlossen. Und dann kommt Kapitel 8, dort hatten wir diesen Traum vom Ziegenbock und vom Widder. Und im In diesem Kapitel wird das auch gedeutet, der Ziegenbock bedeutet das griechische Weltreich und der Widder das medopersische Weltreich, das durch Griechenland zu Fall gebracht werden sollte. Aber es wird dann erklärt, dass diese Prophetie noch weitergeht bis in die Endzeit, denn aus dem Reich von Griechenland sollte ein Reich entstehen, das am Ende der Tage in der Endzeit noch eine ganz große Rolle spielen würde. Das ist der König des Nordens, das Großsyrische Reich, das aus dem griechischen Weltreich von Alexander dem Großen hervorgekommen war. Das sollte in der Endzeit nochmals eine ganz bedeutende Rolle spielen. Aber so ist Kapitel 8 auch in sich geschlossen. Ebenfalls Kapitel 9, das ist dieses Kapitel, in dem Daniel das Buch Jeremia studiert. Und er beschäftigt sich mit dieser Prophetie in Kapitel 25 und 29, dass die Weltherrschaft von Babel 70 Jahre dauern soll. Und das war genau am Ende dieser 70 Jahre, Daniel 9, im ersten Jahr von Darius, dem Unterkönig von Kyros. Da waren die 70 Jahre zu Ende gekommen. Übrigens interessant, das innerbiblisch im Alten Testament, das Buch Daniel, nimmt das Buch Jeremia auf. Das gibt es sehr oft innerhalb des Alten Testamentes, dass Bezüge im Alten Testament auf das Alte Testament genommen wird. Genauso wie es viele Bezüge gibt im Neuen Testament auf das Alte Testament, nicht wahr? Hunderte. Ja, und dann wird in diesem Kapitel Daniel erklärt, das hat sich erfüllt, diese 70 Jahre. Aber jetzt kommt noch eine Prophetie von 70 mal 7 Jahren. Das ist diese großartige Prophetie der Jahrwochen. Und da wird erklärt, wie 69 Jahrwochen, die beziehen sich bis auf das erste Kommen des Messias, als leidender Messias, der ausgerottet werden wird. Das hat sich alles genau erfüllt. Wir haben gesehen, exakt auf den Tag genau hat sich das erfüllt. Die prophetischen Jahre sind immer Jahre von 360 Tagen und diese 69 Jahrwochen haben sich also erfüllt mit 69 mal 7 mal 360 Tagen. Das ist 173.880 Tage. Und da kam der Herr Jesus als Fürst an Palmsonntag, an diesem Tag nach Jerusalem. Und danach sollte er aber getötet werden und die Stadt Jerusalem sollte dann in der Folge zerstört werden und auch der Tempel, was dann im Jahr 70 geschehen ist. Und dann wird gesagt, und dann gibt es Krieg und Verwüstung über Jerusalem bis in die Endzeit. Und dann in der Endzeit wird der kommende Fürst des endzeitlichen römischen Reiches wird mit Israel einen Bund schließen für 7 Jahre. Aber diese 7 Jahre werden zweigeteilt sein, in 3,5 Jahren und nochmals 3,5 Jahren. In der Mitte werden die Opfer in Jerusalem gestoppt werden und dann wird ein furchtbarer Verwüster von Norden herkommen und alles verwüsten. Das ist wieder ein Hinweis auf diesen König des Nordens, der eben schon in Daniel 8 vorgekommen ist. Das ist der Todfeind in der Endzeit, der Israel überrennen wird am Anfang der großen Drangsalszeit. Aber erst von dem Moment an, wo eben die Opfer im Tempel gestoppt werden, indem der Antichrist, das haben wir damals alles ausführlich behandelt, man kann ja das wieder nachhören, die Aufnahmen von früher, wenn der Antichrist sein Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellen wird. Dann wird als Antwort dieser Verwüster von Norden kommen. Interessant ist ja, das haben wir damals gesehen, der König des Nordens in der erfüllten Prophetie, war das immer Großsyrien, von Libanon, Syrien, über die Gebiete von teils Türkei, dann Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Afghanistan bis nach Pakistan. Alles, was heute islamisch ist und alles, was eben im Visier des IS ist, um das in ein groß islamisches Reich zu vereinen. Und von dort her kommt der Todfeind Nummer 1 gegen Israel. Also, aber so ist Kapitel 9 auch in sich geschlossen. Und dann kommt Kapitel 10. Und die letzten drei Kapitel, die gehören zusammen. 10, 11, 12. Das haben wir gesehen, das ist in sich geschlossen. Eigentlich wäre das gar nicht so schlecht gewesen, als man im Mittelalter die Kapiteleinteilung gemacht hätte. Man hätte da einfach nur ein Kapitel 10 draus gemacht. Aber dann gäbe es ein bisschen viele Verse. Aber so wäre dann ganz klar, ach so, das Buch Daniel besteht eigentlich aus 10 Teilen, die man sehr klar gegeneinander abgrenzen kann. Und dann fällt einem dann vielleicht auch auf, oh, und diese 10 Teile sind so aufgebaut, dass es einen Fünferblock gibt und nochmals einen Fünferblock. Und wenn man sich dann das noch weiter überlegt, dann sieht man, oh, und diese Fünferblöcke, die spiegeln sich schön. Ja. Zum Beispiel Kapitel 1. Das würde entsprechen im zweiten Fünferblock Kapitel 6. Ja? In Kapitel 1 haben wir den Anfang des babylonischen Weltreiches. In Kapitel 6 haben wir den Anfang des medopersischen Weltreiches. In Daniel 1, da sehen wir, wie Daniel gezwungen wird, unreine Nahrung zu essen. Aber er weigert sich. In Kapitel 6 wird Daniel gezwungen, nicht mehr zu beten. Aber er weigert sich. Und so könnte man weiterfahren mit diesen Parallelen. Ja, dann nehmen wir Kapitel 2. Das würde sich spiegeln mit Kapitel 7, ja? In Kapitel 2 haben wir die 4 Weltreiche, dargestellt in der menschlichen Statue aus 4 Teilen: Gold, Silber, Bronze und dann Eisen. Und in Kapitel 7, da haben wir dieselben 4 Weltreiche, dargestellt als 4 wilde Bestien. Das sind 2 verschiedene Sichten auf die Weltgeschichte. Nicht wahr? Die menschliche Statue erinnert daran, dass der Mensch ja ursprünglich im Bild Gottes erschaffen worden ist, mit dem Ziel, dass er Gottes Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe hier auf Erden repräsentieren sollte. Auch in der Art, wie man regiert. Auch in der Politik. Aber es ist nur eine Statue. Eine seelenlose Statue. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Weltreiche gewesen. Aber man hat nicht viel davon gesehen. Und in Kapitel 7, da werden sie dargestellt nicht als menschliche Statuen, sondern als blutrünstige, schreckliche Bestien. Genau so war die Weltgeschichte. Eine ständige Spur von Blut zieht sich durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Und am Schluss kommt aber in Kapitel 7 der Sohn des Menschen. So wird der Messias genannt. Vom Himmel her. Das ist der Kontrast. Die Weltreiche kommen von unten her rauf. Und dann kommt der Sohn des Menschen von oben her, vom Himmel. Und richtet dann sein Friedensreich auf von 1000 Jahren, wie uns Offenbarung 20 sagt. Das ist der Kontrast. Er wird dann einmal ein wirklich menschliches Reich aufrichten, das eben Gottes Wesen hier auf Erden zeigt. Der Mensch Christus Jesus wird zeigen, was es bedeutet, eben richtig menschlich zu regieren. Und dann kann man auch noch daraus ableiten, diesen Spruch, geflügeltes Wort, das es gibt, Humanität, die menschliche Statue, ohne Divinität, ohne das Göttliche, ohne Gottes Hilfe, wird zur Bestialität. Die 4 schrecklichen Tiere. Also nochmals, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Und dann spiegelt sich natürlich Kapitel 3 mit Kapitel 8. In Kapitel 3 werden Daniels 3 Freunde gezwungen zum Götzendienst. Und in Kapitel 8 haben wir damals gesehen, wie aus dem griechischen Reich eben ein Teilreicher herauskommen sollte mit Antiochus Epiphanes, dem damaligen König des Nordens, der Israel zum Götzendienst zwingen sollte. Aber wie Gott dann Israel daraus befreien würde. Eben genauso, wie er damals die drei Freunde befreit hat aus dem Feuerofen, sollte das eben für die Treuen, das waren die Makkabäer, haben wir damals ausführlich angeschaut, die aus dem Feuer der Verfolgung unter Antiochus Epiphanes befreit wurden. Dann ist klar, Kapitel 4 spiegelt sich mit Kapitel 9. In Kapitel 4 ging es ja darum, um diese 7 Jahre, die verhängt waren über Nebukadnezar. Und dann sollte Nebukadnezar wieder zum Verstand kommen und er, dieser Heide, erkannte den wahren Gott und lobt ihn. Ja? Und in Kapitel 9 geht es um die 70 Jahre Babel. Aber dann werden 70 mal 7 Jahre angehängt. Und dann schließlich soll, so zeigt das Daniel 9, das 1000-jährige Friedensreich kommen. Die Zeit, wenn dann eben auch die Heiden, die nichtjüdischen Völker, hier auf Erden den wahren Gott anerkennen werden. Also schon frappant, diese Parallelen, nicht wahr? Und dann Kapitel 5 spiegelt sich mit Kapitel 10 bis 12. Und wen hatten wir in Kapitel 5? Diesen schrecklichen Gotteslästerer, Belsatzar, der nicht nur Gott ignoriert, wie Nebukadnezar, sein Großvater, sondern der lästert gegen den wahren Gott. Und wir hatten doch letztes Mal, als wir Kapitel 11 studiert haben, den Antichristen gesehen, in Daniel 11, 36 bis 39, dieser König in Israel, der sich über alles erheben wird, was Gott heißt. Und ich lese es nochmal vor, ein bisschen daraus. Dann wird deutlich, dass dieser Belsatzar eben ein Vorgeschmack war von dem Antichristen am Ende der Tage. Er wird beschrieben, dieser falsche Messias in Israel, in Daniel 11, 36, und der König wird nach seinem Gutdünken handeln. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott, so wie Belsatzar. Und wider den Gott der Götter wird er Erstaunliches, damit ist gemeint Abscheuliches, reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten und so weiter. Also auch da wieder eine ganz interessante Parallele. Und wir haben aber in diesem Kapitel Daniel als Gegenpol zu diesem schrecklichen Belsatzar. Und Daniel ist der Weise, der Gottes Gedanken versteht und sie auch deuten kann, auch die Geschichte deuten kann. Und erklärt, jetzt ist das Ende gekommen für Babylon und du, Belsatzar, bist zu leicht erfunden worden. Dein Reich wird jetzt den Medern und Persern übergeben. Und genauso finden wir in Daniel 10 bis 12 die Weisen der Endzeit. Und auf die kommen wir jetzt in Kapitel 12. Das ist alles Vorspann. Sie werden genannt die Verständigen. Die Heilige Schrift in der Endzeit verstehen. Und auch gerade das prophetische Wort. Und da sehen wir ganz klar diese Parallele zu Daniel, der eben auch diese unverständliche Schrift an der Wand deuten kann. Und so den Lauf der Geschichte im Plan Gottes klar machen kann. Also fantastisch, diese Parallelen. Und das habe ich übrigens gefunden bei David Gooding. David Gooding hat in eingeweihten Kreisen, gilt er als einer der größten Septuaginta-Spezialisten der Welt. Also für die älteste griechische Übersetzung der Bibel, die auch oft im Neuen Testament zitiert wird, war er einer der größten Spezialisten. War Professor in England, aber wirklich ein gottesfürchtiger Mann. Und der hat solche Strukturen auch in anderen Bibelbüchern herausgearbeitet und damit auch gezeigt, wie, wie vollkommen daneben die Bibelkritik ist. Ich war zum Beispiel mit dem Buch der Richter, hat er das auch gezeigt. Auch schon eine solche Spiegelstruktur. Und er konnte ja zeigen, das ist völliger Unsinn, was ihr erzählt. Das Buch der Richter sei aus verschiedenen Quellen, Dokumenten zusammengesetzt worden irgendwie. Nein. Wenn ihr das aufteilt in Quellen, dann macht ihr die ganze Struktur, die in sich geschlossen ist, kaputt. Und eben auch solche Kritiker, die sagten, ja, gut, das Buch Daniel, das ist sowieso nicht echt, aber vielleicht gewisse Teile gehen auf eine ältere Zeit zurück. Und wenn man das Buch Daniel aufschneidet, dann geht die ganze Struktur kaputt. Und eben nicht nur diese Spiegelstruktur, ich habe dann das auch weiter ausgearbeitet und dann auch aufgezeigt. Es gibt auch eine solche Spiegelstruktur in den Fünferblöcken. Also auch eine Spiegelung zwischen Kapitel 1 und 5, 2 und 4. Und dann in der Mitte das Kapitel 3. Im zweiten Fünferblock gibt es eine Spiegelung zwischen Kapitel 6 und dem Schluss, 10 bis 12. 7 spiegelt sich mit Kapitel 9. Und dann haben wir in der Mitte 8. Aber 3 und 8 spiegeln sich auch. Und so wird das verklammert, ja? Und dann habe ich auch gezeigt, es gibt auch eine lineare Struktur. Also die Abfolge dieser 10 Teile, die muss genau so sein. Nicht wahr? Im ersten Kapitel wird uns deutlich gemacht, Daniel bekommt von Gott eine ganz besondere Weisheit, weil er treu war. Und er hat auch Weisheit bekommen, Träume zu deuten. So steht es in Kapitel 1. Und dann kommt Kapitel 2. Ja, und da geht es genau um den Traum von Nebukadnezar. Und keiner der Intellektuellen von Babel kann den Traum deuten. Sagen, was es war und deuten. Nur Daniel. Ja, und dann geht es ja in diesem Traum um ein Standbild. Der Kopf ist aus Gold. Und das bedeutet das babylonische Reich von Nebukadnezar. Du bist das Haupt von Gold, sagt Daniel. Und jetzt kommt Kapitel 3. Da geht es auch um ein Standbild. Aber das ganze Standbild ist aus Gold. Und Nebukadnezar nimmt den Gedanken auf, du bist das Haupt von Gold. Und macht aus sich gerade das ganze Standbild aus Gold. Und lässt sich so göttlich verehren. Denn der König von Babylon, der wurde ja angesehen als gewissermaßen der Mittler zwischen den Göttern und den Menschen. Lässt sich also so göttlich verehren. Und er hat also nicht gehört auf Daniel, was er gesagt hat, du bist das Haupt aus Gold. Nach dir wird ein anderes Reich aufstehen. Ja? Er wollte alles sein. Und dann kommt Kapitel 4 und dort geht es eben um den Hochmut von Nebukadnezar, der gedemütigt wird und er wird dumm wie eine Bestie. Ja, dieser Hochmut von Kapitel 3, wo, wenn der Mensch sich göttlich verehren lässt, das ist Hochmut. Und dieser Hochmut wird in Kapitel 4 gedemütigt. Und erst nach diesen 7 Jahren der Zucht Gottes kommt Nebukadnezar wieder zur Erkenntnis, zum Verstand und er lobt den einen wahren Gott. Und nun hat also dieser Nebukadnezar den einen wahren Gott erkannt und jetzt kommt Kapitel 5. Sein Enkel Belsazar wird von Daniel erinnert. Du hast genau gewusst, was mit deinem Großvater war. Und trotzdem hast du dich nicht gedemütigt. Also, es baut genau auf Kapitel 4, ja? Und nimmt so Bezug. Und dann, Kapitel 5, endet ja damit, dass Daniel erklärt, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, Upharsin und die Einzahl, Peres. Peres. Das bedeutet eben auch Perser. Dein Reich wird den Medern und Persern übergeben. Und dieser Nacht kamen die Babylonier hinein und durch einen Schwertstreich wurde Belsazar beseitigt und die Medern und Perser haben den Beamtenapparat von Babylon einfach so übernommen. Kapitel 6. Jetzt sitzt Darius der Meder auf dem Thron über Babylon. Die Meder und Perser, um die geht es. Und die bauen da ein Gesetz auf, durch das Daniel gezwungen wird, eben sich gegen dieses widergöttliche Verbot zu stellen. Und dadurch kam er unter die wilden Tiere in der Grube. Die Löwen. Ja, und genau da setzt jetzt Kapitel 7 an. Da geht es um diese wilden Bestien in der Weltgeschichte. Und da wird klargemacht, die Geschichte von der Löwengrube, das stellt eben da diese wilden Weltherrscher, unter denen die Gottesfürchtigen durch alle Zeiten hindurch eben ein Zeugnis sein sollten wie Daniel. Und wie Gott eben auch da die Gottesfürchtigen hindurchträgt durch diese Welt der Bestien. Und dann kommt Kapitel 8 mit dem Witter und dem Ziegenbock. Ja, da wird aufgenommen aus Kapitel 7 das zweite und das dritte Weltreich. Die vier sind Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und in Daniel 8 wird das zweite Reich, das Medo-Persische Reich und das dritte Reich, das Griechische Reich, wird nochmals aufgenommen und im Fokus, im Detail aufgezeigt, prophetisch. Und dann führt uns das eben zu Kapitel 9. Und da sehen wir Daniel, der sich als Gottesfürchtiger über die Sünde seines Volkes beugt. Und das schließt eben an Kapitel 8 an, wo wir ja damals gesehen haben, dass all diese Not mit Antiochus Epiphanes über Israel kam, weil sie als Gottes irdisches Volk gesündigt und versagt hatten. Und in Kapitel 9 sehen wir, Daniel macht sich eins mit dem Volk Israel und demütigt sich darüber, wie Israel versagt hat. Und dann bekommt er die Prophetie mit den 70 Jahrwochen. Ihm zeigen, und Gott hat mit diesem Volk Israel eine wunderbare Zukunft bis in die Endzeit. Israel ist nicht irgendwie nicht mehr da, sondern Gott hat ein Ziel bis zum Schluss. Und da hängt Kapitel 10 bis 12 an. Da wird uns ausführlich gezeigt, wie Gott Israel bis in die Endzeit leitet und selbst am Ende durch die schwerste Zeit der Drangsal wird Israel schließlich befreit und ins tausendjährige Friedensreich geführt. Und da können wir jetzt gleich ansetzen mit Kapitel 12, Vers 1. Also ich glaube, es ist dadurch klar geworden, wenn irgendein Bibelkritiker einen Teil aus Daniel herausschneiden will, dann macht er die ganze Struktur kaputt. Es geht nicht. Ja? So ähnlich, wie wir es heute Morgen gesehen haben mit dem Johannesevangelium. Da habe ich ja nur ein Beispiel gegeben mit Johannes 7 und 8, wie das strukturell verknüpft ist. Und wenn man da etwas rausreißt, macht man die Struktur des Evangeliums kaputt. Aber auch dort findet man eben solche Spiegelstrukturen im Johannesevangelium. Das habe ich anderswo auch schon aufgezeigt. Ja, jetzt Daniel 12, Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Also das Kapitel fängt hier an, in jener Zeit. Das bezieht sich zurück auf das, was eben vorher beschrieben worden war. Wir haben letztes Mal gesehen, in Daniel 11, da ist ja alles, was wir in den Versen 1 bis 35 finden, alles schon längst erfüllt. Über 150 erfüllte Prophezeiungen, und zwar von der Zeit von Daniel an durch all die Jahrhunderte hindurch bis ins zweite Jahrhundert vor Christus, bis in die Zeit der Makkabäer. Und dann macht die Prophetie einen Sprung in die Endzeit. Ich zeige das nochmals in Vers 35. Und von den Verständigen werden einige fallen. Wir haben damals gesehen, hier wird alles im Detail prophezeit über die Makkabäer. Die waren ursprünglich eine Erweckungsbewegung in Israel im zweiten Jahrhundert vor Christus, die wirklich für die Treue dem Wort Gottes gegenüber einstanden. Die werden hier genannt die Verständigen. Und viele in der Makkabäerbewegung, die mussten damals sterben. Nochmals. Und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. So. Also da wird ein Sprung gemacht in die Endzeit. Ja, es verzieht sich noch bis in die Zeit des Endes, bis zur bestimmten Zeit. Und das Interessante ist nun, alles, was ab Vers 36 folgt, wurde nie in der Vergangenheit erfüllt. Gar nichts. Wir haben aber gesehen letztes Mal, in den Versen 36 bis 39, dieser König, der sich über alles, was Gott heißt, erheben wird, gegen Gott gehen wird, wie der Lästerer Belsazar, das ist der Antichrist, der in Israel als Messias auftreten wird, als König Messias. Und dann haben wir letztes Mal gelesen in Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Sehen wir? Zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, also mit diesem König von Vers 36 bis 39, zusammenstoßen. Das ist aber noch nie erfüllt worden bis heute. Und hier wird ganz klar gesagt, dieser König von Vers 36, der kommt erst in der Endzeit. Aber die Makkabäerzeit, das war noch nicht die Endzeit. Nicht wahr? Das war nicht die Endzeit. Und in der Prophetie ist die Endzeit immer die Zeit, wenn das jüdische Volk aus allen Völkern der Welt heimkehrt ins Land der Väter. Um den Staat wieder neu zu gründen, im Unglauben. Und dann wird die große Erweckung kommen. Und dann kommt der Messias als König der Welt, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Aber das war klar, das war noch nicht die Zeit des Endes. Die Zeit des Endes verzieht sich. Und die Zeit des Endes war nicht im ersten Jahrhundert, wie manche sagen, oder im zweiten Jahrhundert. Sonst wäre das schon längst erfüllt worden. Aber da könnte jemand sagen, aber es heißt doch in Hebräer 1, dass Jesus Christus in der Endzeit gekommen ist. Oh, müssen wir mal aufschlagen. Hebräer 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat und so weiter. Ja, hier wird doch gesagt, Jesus Christus ist am Ende der Tage gekommen. Das ist doch der Ausdruck schon im Alten Testament für die Endzeit. Ja, am Ende der Tage, zur Zeit des Endes oder einfach das Ende. Es gibt so viele verschiedene Ausdrücke. Oder am Ende der Jahre, Ezekiel 38, da steht es ja, am Ende der Tage zu uns geredet im Sohne. Also mit Jesus Christus hat die Endzeit begonnen. Jetzt muss man aufpassen, dass man sich da nicht tricksen lässt. Man muss einfach genau lesen, was steht da. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn? Es steht hier nicht am Ende der Tage. Das wäre in der Tat die Endzeit. Aber es heißt am Ende dieser Tage. Welche Tage? Die Tage, in denen Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Das sind die Tage des Alten Testaments. Und am Ende des Alten Testaments kommt Jesus Christus, geboren unter Gesetz, sagt Galater 4. Immer noch unter dem Gesetz des Alten Testamentes, da kommt der Messias, wird geboren. Am Ende dieser Tage des Alten Testaments, das war die Endzeit des Alten Testaments. Und das darf man nicht verwechseln mit, wenn es mit dem Ausdruck, dass am Ende der Tage oder das Ende der Zeit und so weiter. Könnte jemand sagen. Aber in 1. Johannes 2, Vers 18, dort sieht man, dass die Gläubigen von Anfang an, schon seit 2000 Jahren, in der Endzeit lebten. Schauen wir uns das an. Johannes sagt dort, er spricht die Jungbekehrten an als Kindlein. Kindlein, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja, da steht's. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Also die Endzeit hat damals begonnen. Johannes sagt, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Also das wussten die auch damals, die Gläubigen. Der Antichrist kommt, das ist eben dieser Mann aus Daniel 11, 36 bis 39. Und noch andere Stellen natürlich. Der Antichrist kommt. Und jetzt sagt Johannes, aber wisst ihr was? Schon in der heutigen Zeit gibt es ganz viele Antichristen. Er sagt nicht, der Antichrist ist schon gekommen. Ja? Sie wissen, dass der Antichrist kommt, aber jetzt sind schon viele Antichristen gekommen. Und das waren solche, die in den Gemeinden waren. Und plötzlich haben die begonnen, die Gottessohnschaft von Jesus Christus zu leugnen. Und seine Gottheit. Darum steht dann in Vers 22, wer ist der Lügner? Wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist. Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also wer zum Beispiel sagt, der Vater ist nicht von Ewigkeit her der Vater des Herrn Jesus. Und der Jesus ist nicht der ewige Sohn. Da haben wir diese Lehre, diese falsche Lehre. Oder wer die Gottheit Christi leugnet. Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und solche Irrlehrer gab es bereits in der Zeit von Johannes. Und darum sagt Johannes, es ist letzte Stunde. Aber jetzt, die Pointe ist diese, im Grundtext steht nicht der Artikel, die letzte Stunde. Wer vielleicht gut geachtet hat, hat gemerkt, ich habe gelesen, Kindlein, es ist letzte Stunde. Nicht? Es ist die letzte Stunde. Und ist so, der Gebrauch des bestimmten Artikels im Griechischen ist ganz anders als im Deutschen. Und nochmals ganz anders als im Hebräischen. Man muss also für jede Sprache ganz genau lernen, wie wird der Artikel verwendet. Und zum Beispiel vor kurzem hat mir eine E-Mail geschrieben. Ach, wenn Sie da die Prophetie von Daniel 9 auf Jesus Christus beziehen wollen, das geht gar nicht. Dort steht ja ein Messias, ein Fürst. Und nicht, wie Sie sagen, der Messias, der Fürst. Und dann musste ich ein bisschen direkt werden. Und ihm klar machen, Sie können nicht Hebräisch. Der Gebrauch des Artikels im Hebräischen ist ganz anders als im Deutschen. Und wieder anders als im Griechischen. Und wenn nicht steht Hamashiach, heißt das noch lange nicht im Althebräischen, dass das nicht als fester Titel der Messias verstanden wird. Also Mashiach, Nagid, da stehe ich dazu, das korrekt übersetzt, der Messias, der Fürst. Und nun, im Griechischen ist es auch noch was anderes. Und oft ist der fehlende Artikel im Griechischen eben die Betonung auf den Inhalt des Nomens. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, zum Beispiel in Johannes 1, Vers 2. Und das Wort war Gott. Dort steht überraschenderweise nicht der Artikel. Auf Griechisch würden die meisten erwarten, dann heißt es, und das Wort war der Gott, Hotheos. Aber es heißt nur Theos, ohne Artikel. Und dann kommen die Zeugen Jehovas und sagen, ja, seht ihr, fehlender Artikel, das bedeutet ein Gott. Er ist ein Gott. Damit beweisen sie, dass sie es nicht verstanden haben. Oder nicht verstehen wollen. Es ist nämlich so, dann wird der Inhalt des Nomens betont. Also man muss dort lesen, und das Wort war Gott. Gott, das wird betont. Darum ohne Artikel. Und es wird sogar noch vorgestellt. Theos en hologos. Das kann man auf Deutsch nicht so sagen. So müssen wir dann sehr korrekt lesen. Gott war das Wort. Ja? Es wird also doppelt betont. Jesus Christus ist Gott. In seinem ganzen Wesen Gott. Und hier haben wir jetzt, Kindlein, es ist letzte Stunde. Das heißt, unsere Zeit hat den Charakter der letzten Stunde, wenn der Antichrist kommen wird. Aber er sagt nicht, wie, es ist die letzte Stunde, sondern die Zeit hat den Charakter des Antichristlichen. Und da sind viele Antichristen ausgegangen. Und darum wissen wir, dass es letzte Stunde ist, nicht die letzte Stunde. Also dann kann man sich in der Bibel das so in Klammer setzen, dann wird man sich wieder daran erinnern. Aber wirklich in der Endzeit, dann kommt der Antichrist, und das ist eben in Daniel 11, Vers 40 so. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens, haben wir gesehen, das ist der Name für Ägypten, mit ihm, dem Antichristen von Israel, zusammenstoßen. Und der König des Nordens, haben wir gesehen, das ist eben Großsyrien. Und zwar das Gebiet von Libanon, Syrien bis nach Pakistan, wird dann gegen ihn anstürmen, mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und die Verse gehen weiter bis 45, haben wir letztes Mal ausführlich angeschaut, will ich nicht mehr wiederholen. Von Norden her wird dieser islamische Staat Israel vollkommen überrennen. Es wird eine Katastrophe sondergleichen sein für Israel. Und jetzt kommt eben Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Dieser Angriff von Norden wird die letzten 3,5 Jahre eröffnen, wenn die große Drangsal kommt. Und die wird beginnen damit, dass der Antichrist auf dem Tempelplatz in Jerusalem ein Götzenbild aufstellt. Der Herr Jesus spricht davon in der Endzeitrede in Matthäus 24. In Matthäus 24, Vers 15, da spricht er davon. Aber zuerst Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Man beachte, das heißt nicht keine Seele, kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Jetzt sehen wir in Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel, der Prophet, geredet hat, stehen, sehet an heiligem Ort. Und wir haben ja schon bei der Betrachtung von Daniel 9 am Schluss gesehen, dieser Gräuel wird erwähnt von Daniel. Und das wird ein Götzenbild sein, das der Antichrist auf dem Tempelplatz an heiligem Ort aufstellen wird. Und dadurch wird der kommende dritte Tempel, der ja vorbereitet wird heute, wird verunreinigt werden. Und dann können die Juden in Jerusalem nicht mehr opfern. Aber das wird das Zeichen sein für die gläubigen Juden in dieser Zeit, übrigens nach der Entrückung der Gemeinde. Das sind die 144.000, die sich zuerst bekehren werden, also Offenbarung 7. Die werden wissen, jetzt müssen wir fliehen. Und zwar ins Ausland. Nach Jesaja 16 werden sie nach Moab fliehen. Das ist in Jordanien, auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und dort wird Gott sie versorgen durch die Drangsal hindurch. Ja, und das ist erst in der Zukunft. Und sehen wir, in Vers 14 sagt der Herr Jesus, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Der Herr Jesus sagt nicht allen Menschen zu einem Zeugnis. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Jesus Christus kann noch nicht kommen, noch lange nicht. Wir haben ja nicht alle Menschen auf der Erde erreicht mit dem Evangelium. Aber dann muss man zurückfragen, wo steht das, dass alle Menschen erreicht werden sollen? Ja, da, Matthäus 24. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und da müssen Sie sagen, ja, da steht nicht allen Menschen, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und das Wort Nation ist hier Ethnos, Mehrzahl Ethnoi. Und das ist, so erklärt es auch Lo Nida in ihrem griechischen Lexikon, Ethnos ist die größte soziale Einheit. Also nicht wahr, die kleinste soziale Einheit ist die Ehe, ein Mann und eine Frau. Und dann kommt die Familie, dann kommt die Verwandtschaft, nicht wahr? Aber viele Verwandtschaften zusammen, die können dann einen Stamm bilden. Das kennt man bei uns nicht mehr, aber vor 2000 Jahren waren die Helvetier noch als Stämme organisiert. Aber heute gibt es viele andere Orte auf der Welt, wo man noch als Stamm eben organisiert ist. Gerade zum Beispiel in Thailand die Bergstämme, die Lahu, die Lisu, die Wa und die Lava und so weiter, wie sie heißen, die sind noch ganz klar als Stämme erkennbar. Und viele solche Stämme zusammen, die bilden schließlich ein Volk. Das nennt man auf Griechisch Laos. Und mehrere Völker zusammen können eine Nation bilden. Und das ist Ethnos. Also Russland mit all den vielen Volksgruppen und Stämmen, die es im ganzen russischen, in den russischen Grenzen gibt, die sind zusammen eine Nation. Indien auch, für uns hier. Inder sind Inder. Nein, die würden sagen von Kalkutta, wir sind ganz andere Menschen als die da im Süden, da wo das Gewürz herkommt. Ja? Wir sind ganz andere Leute. Ja? Und es ist so, das sind ganz verschiedene Völker und auch ganz verschiedene Stämme gibt es da. Aber Indien zusammen bildet eine Nation. Und der Herr Jesus sagt, das Evangelium wird, bevor er kommt als König der Welt, nicht bevor er kommt zur Entrückung. Die Entrückung hätte im Prinzip auch früher sein können. Ja? Das war nicht festgelegt, was muss noch vorher. Aber die Entrückung wird offensichtlich immer mehr hingeschoben, merken wir, bis der Herr Jesus kommt als König der Welt. Ja? Aber der Herr sagt, das Evangelium wird allen Nationen verkündigt werden und dann kommt das Ende. Und das Ende meint wirklich diese letzten 3,5 Jahre. Das ist, kann man sagen, das ist wirklich der Abschluss der Endzeit. Die Endzeit ist eigentlich die Zeit, in der die Juden heimkehren aus aller Welt. Und das hat ja begonnen schon 1882, mit diesen Einwanderungswellen. Wir sind schon längst in der Endzeit. Und darum erklärt ja Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 1 dem Timotheus: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein und so weiter und so fort. Und er erklärt, wie Christen in der Endzeit leben sollen. Ja, sehen wir, das war noch nicht zur Zeit von Timotheus. Das war nicht Endzeit. Und er sagt ihm aber, dies wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Er sagt nicht, jetzt sind schwere Zeiten da. Nein, in der Endzeit, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten sein. Und er erklärte, was da alles kommt. Und dass da Wundertäter kommen, die Wunder Gottes nachmachen wie Jannes und Jambres. Das war zur Zeit von Paulus nicht so. Da gab es nicht die christlichen Wundertäter und Veranstaltungen nebst den also mit falschen Zeichen und Wundern. Aber das ist für die Endzeit vorausgesagt. Also, in der Endzeit werden alle Nationen erreicht werden, und das ist heute der Fall. Alle Nationen sind mit dem Evangelium erreicht. Und dann sagt der Herr, und dann wird das Ende kommen. Also es könnte wirklich losgehen. Aber heute wird konstant, jede Nation der Welt wird gleichzeitig mit dem Evangelium bedient. Man zeige mir eine Nation, wo nicht Missionare da sind, die das Evangelium verkündigen. Eine Nation, wo eben nicht das Evangelium auch durch Radio und durch Internet, Bibelverbreitung und so weiter reingebracht wird. Konstant wird das gebracht, und dann wird das Ende kommen. Und dann sagt der Herr, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung stehen seht, an heiligem Ort, das ist noch zukünftig, und dann wird der Überrest fliehen ins Ausland, und dann kommt der König des Nordens, dieser unglaublich schlaue und durchtriebene Kopf an der Spitze dieses islamischen Staates, von Norden und überrennt Israel. Das ist die große Drangsal. Und dann wird das eben weltweit Intervention auslösen, sodass die ganze Welt verwickelt wird in die große Drangsal. Und wenn Gott eben das nicht beschränkt hätte, diese Zeit, verkürzt auf 3,5 Jahre, würde die Menschheit sich selber auslöschen. Und zum Beispiel allein in der 6. Posaune, in dem Gericht in der großen Drangsal, Offenbarung 9, letzter Abschnitt, dort wird gesprochen darüber, dass diese Armeen, die dann losschlagen, bei der 6. Posaune, einen Drittel der Menschen töten werden. Vorstellen, diese Dimensionen. Ein Drittel der Menschheit. Der Zweite Weltkrieg war so schlimm, aber das waren 70 Millionen Tote. Unvorstellbar. Aber Dimensionen wie ein Drittel der Menschheit, das geht so weit über das hinaus. Ja, und da geht es also um diesen entscheidenden Schlag von Norden, Vers 40 bis 45. Und jetzt kommt Daniel 12, Vers 1. In jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und hier lernen wir also, dass der Erzengel Michael wird sich in dieser Zeit ganz speziell für Israel einsetzen. Das ist interessant, weil in Kapitel 10, da hatten wir ja schon gesehen, dass ein dämonischer Engelfürst an der Spitze von Griechenland steht. Wir haben auch gesehen, ein dämonischer Engelfürst an der Spitze von Persien. Und wir haben gelesen, Kapitel 10, wie Engel Gottes mit diesen Fürsten kämpfen. Also das sind Kämpfe, aber wir sehen, an der Spitze von Griechenland, da steht ein dämonischer Engelfürst. Ja? Also die ganze Finanzkrise in Griechenland, die hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Ja? Oder was im Iran abgeht mit dem Atomprogramm, da steht ein dämonischer Engelfürst an der Spitze dieses Staates. Aber an der Spitze von Israel setzt Gott den Erzengel Michael. Und dieser Engel ist interessant. Er ist einer der ersten Fürsten. So haben wir es schon gesehen in Kapitel 10. Es gibt also mehrere Engel, Erzengel. Aber der Michael, der ist schon speziell. In Offenbarung 12 sehen wir nämlich, da wird ein Kampf beschrieben im Himmel zwischen Michael und seinen Engeln und dem Teufel und seinen Engeln, der noch Zugang hat in den Himmel bis gerade vor der großen Drangsalszeit. Und dann schlägt Michael gegen ihn zu und gewinnt und wirft den Teufel, der eben auch heute durch alle Zeiten hindurch hat er immer wieder Zugang zum Thron Gottes im Himmel. Wie bei Hiob, nicht wahr? Ich bin erstaunt, wie ist das möglich, dass der vor Gottes Thron erscheint? Ja, aber dann ist fertig. Und Michael wird ihn aus dem Himmel werfen. Und da sehen wir, ein Engel, ein Geschöpf. Michael ist nur ein Geschöpf. Das ist kein Gott. Michael ist stärker als der Teufel. Und dadurch wird auch klarer, der Teufel ist in der Bibel nicht eine Art gegen Gott. Nein, er ist ein Engel, und zwar ein Engelfürst, der gesündigt hat und so zum Widersacher Gottes wurde. Er hat sich selber entschieden gegen Gott. Er war nicht böse erschaffen worden, sondern vollkommen. Das steht in Hesekiel 28. Vollkommen warst du. Aber dann hat er sich eben aufgelehnt. Gott hat Engel geschaffen als Wesen mit einem eigenen Willen. Und in dieser Willensmöglichkeit lag die Möglichkeit, dass er Nein sagen konnte zum Licht. Und so entstand die Finsternis. Finsternis ist eigentlich nichts. Das ist nur die Abwesenheit von Licht. Licht ist etwas. Finsternis ist nur Nein sagen zum Licht. Aber eben das Eindrückliche ist, also ein Engel, der auch ein Geschöpf ist, besiegt den Teufel. Und dieser Engel, der stärker ist als der Satan, wird sich für Israel einsetzen. Aber das ändert nicht die Tatsache, dass die ganze Welt und eben auch gerade Israel in eine besondere Drangsal kommt. Und die ganze Sache beginnt im Nahen Osten mit diesem Schlag von Norden. Und dort muss es kommen. Darum sind die ganzen Entwicklungen im Nahen Osten so interessant, wie sich Syrien und Nordirak, all die Grenzen, die die Engländer gezogen hatten in der jüngeren Geschichte, die werden heute wertlos, bedeutungslos. Und alles wird ganz neu geordnet und eben dieser König des Nordens ist da am sich ausbreiten. Und die islamische Welt will Israel vernichten. Aber es ist so schön, wir lesen, in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Also Israel wird am Schluss aus dieser größten Not befreit werden. Aber Israel muss durch große Not hindurchgehen. Und es ist so, ich habe auf dem Blatt unter Punkt 1 aufgeführt, Jeremia 30, Vers 7. Dort wird gesprochen über die Drangsal Jakobs. Und das betont eben, wie Israel, die ganze Welt kommt in die große Drangsal, aber Israel ganz besonders. Aber Israel wird gerettet werden. Aber nicht einfach alle, sondern ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Ja, und diese Stelle kann man sich noch nachtragen auf dem Blatt von heute Morgen. Ja? Die hatte ich vergessen einzutragen. Das ist nochmals das Buch des Lebens. Und sehen wir, es heißt hier nicht, diejenigen, die ins Buch eingeschrieben werden. Nein, alle Menschen, haben wir heute Morgen gesehen, wurden ins Buch des Lebens eingeschrieben, als Gott die Welt erschaffen hat. Aber die Menschen werden gelöscht, wenn sie in ihrem Leben hier auf Erden die Gnadenzeit, um sich zu bekehren, vorübergehen lassen. Und da werden die eben gerettet werden aus Israel, die man dann noch im Buch geschrieben finden wird. Und dann wird einfach noch angefügt, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Die Endzeit wird auch die Zeit der Auferstehung sein. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man im Judentum am liebsten begraben werden möchte beim Ölberg. Ja, man weiß ja aus Zacharja 14, in der Endzeit wird der Messias kommen, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Und eben, weil man den Bezug macht, Endzeit, Auferstehung, also am besten auf dem Ölberg. Das ist sehr teuer. Da muss man schon ein amerikanischer Jude sein, der ein gutes Unternehmen aufbauen konnte. Sonst kann man das nicht bezahlen. Aber es ist auch nicht nötig. Denn in 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende, wird uns erklärt, wie die Auferstehung geschehen wird. Da werden nicht einfach zu einem Zeitpunkt einmal alle Toten auferstehen, sondern der Herr Jesus wird zuerst zur Entrückung kommen und dann werden nur die Gläubigen Verstorbenen. Ihre Körper werden auferweckt werden und mit der Seele, die im Paradies ist, wieder vereinigt werden. Und die Auferstehung der Verlorenen, die wird erst stattfinden nach dem tausendjährigen Reich. Das finden wir ganz klar in Offenbarung 20. Zuerst das tausendjährige Reich und dann wird die Erde aufgelöst, die Erde entflieht und der Himmel und dann erscheinen die Toten, und zwar die Verlorenen, vor dem großen weißen Thron. Das hatten wir heute Morgen betrachtet. Im Zusammenhang mit dem Buch des Lebens. Also, zuerst haben wir bei der Entrückung die Auferweckung der Gläubigen. Aber das ist Endzeit. Die Endzeit ist eben der ganze Bogen vom Beginn der jüdischen Einwanderung ins Land, was wir eben beobachten seit 1882, bis heute darüber hinaus. Und die letzten 3,5 Jahre, die werden sein das Ende. Und eben im Zusammenhang dieser Endzeit wird gesagt, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben. Das sind diese vielen. Er sagt ja nicht, alle werden erwachen. Er sagt, viele werden erwachen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, und was ist dann mit den anderen? Oder? Alle bestehen aus vielen und nochmals vielen. Ja? Und jetzt hier wird gesagt, viele werden erwachen. Und diese vielen werden zum ewigen Leben erwachen. Und was ist dann mit den anderen? Für die gibt es auch eine Auferstehung und die wird dann noch angefügt. Und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Also diese Stelle macht klar, es wird auch eine Auferstehung geben der Verlorenen. Aber der Unterschied ist, in 1. Korinther 15, wo die Auferstehung des Herrn Jesus vorgestellt wird, als Grundlage für die Auferstehung der Gläubigen in der Endzeit. Dort wird klar gemacht, wenn unser Körper ins Grab gelegt wird, ist das wie beim Säen. Ein nacktes Korn wird in die Erde gelegt. Und dann, was kommt drauf? Dieses wunderbare Gewächs, ein Halm, sagen wir, vom Weizenkorn. Aber es ist in der Substanz dasselbe, nicht wahr? Nicht einfach etwas anderes. Aus dem, was gesät wird, kommt das Neue. Und so wird Gott wirklich bei den Gläubigen die Atome wieder sammeln. Übrigens auch, wenn einer im Autounfall umgekommen ist und verbrannt ist dabei. Bei der Verbrennung gehen ja keine Atome verloren. Natürlich, die H2O-Moleküle verdampfen, gehen in die Luft, aber der Herr der Atome wird alles wieder sammeln. Aber das soll natürlich nicht bedeuten, dass wir uns kremieren lassen sollen. Denn Gott hat gesagt in 1. Mose 3, du bist vom Staub genommen, zum Staub sollst du zurückkehren. Und nicht zur Asche. Vor kurzem war ich an einer Beerdigung und dann sagt die Pfarrerin, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Halt, wo steht das? Das hat auch nicht aus der Bibel zitiert, sondern aus ihrem Skript. Nein, Gott will, dass der Staub, von dem der Mensch genommen ist, denn unser Körper besteht ja genau aus diesen Atomen und Molekülen, die man im Erdboden findet, soll wieder zurückgehen. Gott will nicht die Verbrennung. Die Verbrennung sehen wir zum Beispiel bei Sodom und Gomorra. Die Gottlosen hat Gott verbrannt. Und das war ein Vorgeschmack von dem ewigen Feuer der Hölle. Aber ein Gläubiger soll ja nicht den Vorgeschmack der Hölle spielen, eher der die Hoffnung hat auf die Auferstehung. Und darum, das ist auch eine Würde oder Ehrerbietung gegenüber dem menschlichen Körper, der eben nicht etwas Minderwertiges ist. Wie im Hinduismus. Dort ist der Körper minderwertig. Nicht wahr? Man sagt, die Seele schlüpft wieder in eine Kuh, eine Ratte oder ein König. So stellt man sich das vor. Aber wichtig ist ja eigentlich nicht der Körper. Ja, man springt von einem Körper zum anderen. Aber die Bibel sagt, nein, es gibt keine Seelenwanderung, sondern der Körper, er wird zwar wieder zu Staub werden, aber Gott wird diesen Körper auferwecken. Das zeigt uns, wie würdig der Körper ist. Und so wird also Gott einen Auferstehungsleib schaffen, der wird genannt herrlich. 1. Korinther 15 sagt, es wird gesät in Unehre. Unehre, da muss man nur mal im Spiegel schauen, all die Unebenheiten, die man da findet. Ja, also, ja, und dann manchmal nur so topologische Unebenheiten, aber sie hat wenigstens die gleiche Farbe, aber dann sogar noch andere Farbe. Aber das ist ja das Geringste. Dann gibt es noch viele andere Dinge, wo wir sagen können, oh, ein Kreuz und so weiter. Ja, es wird in Unehre gesät, aber es wird auferweckt in Herrlichkeit. Das heißt, unser Körper wird wunderbar sein, perfekt. Und alle Proportionen werden stimmen. Aber man wird uns erkennen können. Ich war in Matthäus 8 lesen wir von Abraham, Isaac und Jakob. Die werden im tausendjährigen Reich, im Reich der Himmel, mit solchen, die von Osten und Westen kommen, werden die am Tisch sein und essen. Wir wissen, das ist Abraham. Das ist Isaac. Und dann kann man endlich diesen Leuten auch Fragen stellen. Henoch, wie war das? Warum bist du mit 65 zum Glauben gekommen? Was war da? War das bei der Geburt? Ja, das war bei der Geburt. Von Methuselah, im Zusammenhang mit Methuselah. Aber ja, da wird eben klar werden, was da war. Von dort an hat er begonnen, mit Gott zu wandeln. Ja? Ja, wie wird man Abraham erkennen im Himmel? Es ist so, eine Gegenfrage. Eigentlich ist es ja unanständig, Gegenfragen zu stellen, aber im Judentum ist das so üblich und ein Jude wurde mal gefragt, warum stellt ihr immer Gegenfragen? Und dann hat er gesagt, wieso eigentlich nicht? Also, die Gegenfrage wäre, wie hat Petrus und Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung erkannt, dass das Mose und Elia ist? Also irgendwie wurde es ihnen klar gemacht. Die haben sie ja früher nie gesehen. Und trotzdem, die wussten, das ist Elia. Also wir werden erfahren, das ist Henoch. Und jetzt die Frage an Henoch. Also, die werden eben, die Identität bleibt. Sehen wir, wie das ganz anders ist als im Hinduismus. Dort wird nicht nur der Körper verachtet, sondern auch die Seele. Denn das Ziel der Seele ist ja das Nirvana. Und Nirvana ist auf Sanskrit ein Partizip, das heißt ausgelöscht. Ausgelöscht. Im Buddhismus ist das eigentlich das Gleiche. Buddha, in der Pali-Sprache, nennt man das Nibbana. Das ist das Gleiche wie das Nirvana. Und er sagt, man kann nicht wissen, man kann nicht sagen, dass man ist. Aber man kann auch nicht sagen, dass man nicht ist. Also es ist einfach unpersönlich und nicht mal klar, dass da etwas ist. Ja? Das ist die Auslöschung der Person. Das ist Nihilismus. Also wirklich Vernichtung im Nichts. Aber die Bibel macht uns klar, wir bleiben unsere Person. Denn wir kennen einen Gott, der sagen kann, ich bin, der ich bin. Und wir können ihn mit Du ansprechen. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Und diese Persönlichkeit bleibt. Und so können wir eben zum Vater du sagen, zum Sohn du sagen. Das bleibt. Und das ist so anders eben als Buddhismus, als Hinduismus. Und so werden wir also vollkommen auferstehen. Aber darum ging es mir eigentlich. Wenn die Verlorenen auferstehen, dann werden die nicht mit einem Herrlichkeitskörper aufstehen, sondern hier steht, und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Es wird schrecklich sein, die zu sehen. Und trotzdem, wir werden sie sehen. Wir werden ja auch als Belastungszeugen auftreten. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 12, die Königin von Sheba aus dem Jemen, die wird einmal im Endgericht, und das ist das Gericht der Toten, wird sie aufstehen und diese Generation zur Zeit von Jesus Christus, obwohl sie ja fast 1000 Jahre vorher gelebt hat, oder etwa 1000 Jahre vorher, wird sie diese Generation verurteilen. Denn sie ist gekommen von Jemen, um Salomo zu hören und seine Weisheit. Aber jetzt war der Messias selber da, der Sohn Gottes. Und diese Generation hat ihn verworfen. Und sie wird sie verurteilen. Ich war bereit für Salomo. Aber die haben den Messias erlebt in ihrer Mitte und haben ihn abgelehnt. Und so wird sie sie verurteilen. Und so werden wir auch als Belastungszeugen auftreten. Denn 1. Korinther 6 sagt ja, dass wir einmal die Welt richten werden. Und da wird man auch auftreten müssen und sagen, ja, doch, ich habe ihm eine evangelistische CD gegeben. Ich habe gesagt, die musst du unbedingt hören. Die erklärt dir wirklich, was der Sinn des Lebens ist. Ja, das habe ich gemacht. Und darum, man kann also ruhig auch, wenn man Leute nur einmal trifft, zum Traktat geben, kann man sagen, auf Wiedersehen. Ja, es zeigt auch, wie feierlich das ist. Und wie ernst auch die Begegnungen, die wir haben mit den Menschen. Gott hat uns wirklich als Zeugen dieser Welt gestellt. Und das hat Bedeutung, auch für die Ewigkeit. Ja, und ebenso schrecklich. Zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und dann kommt Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Hier haben wir das Wort Verständige. Und das ist der Ausdruck im Buch Daniel für die Weisen der Endzeit. Hier hat das jetzt besonders Bezug auf diese 144.000, die sich nach der Entrückung bekehren werden. In Offenbarung 14 werden diese 144.000 genannt, die Erstlinge für Gott. Die Erstlinge waren ja immer die Früchte, die man als Vorernte in Israel abgenommen hat. Nicht wahr? Man hat auf seinem Grundstück hat man im Voraus die heranreifenden Früchte mit einem kleinen Bändel bezeichnet und dazu gesagt, das sind Erstlingsfrüchte. Und dann, wenn die Früchte reif geworden sind, hat man diese Früchte zuerst abgenommen, einen Korb getan und den musste man dann zum Tempel bringen und dort abgeben. Das war eben die Abgabe der Erstlinge. Und erst nach der Abnahme der Erstlinge hat man die Haupternte eingebracht. Und darum, in Offenbarung 14 werden die 144.000 genannt, sie sind Erstlinge. Das heißt, die bekehren sich zuerst nach der Entrückung der Gemeinde. Und diese Erweckung wird von Jerusalem ausgehen, sagt Jesaja 37, Vers 32. Und zwar sogar vom Tempelberg aus, von Zion, vom Berg Zion aus. Und die werden evangelisieren. Der Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. In ganz Israel werden die aktiv, eine Stadt, ein Ort um den anderen, evangelisieren. Und ist ja interessant, die kommen nicht aus Haifa. Ja, dort kann man mal die postmoderne Jugend erleben, zum Beispiel im Einkaufszentrum Mifratz. Die sind so kaputt wie bei uns, viele Jugendliche. Oder in der Ben Yehuda-Straße in Jerusalem, dort sieht man sie auch, die Postmodernen. Aber Jesaja 37, 32 sagt, vom Berg Zion aus wird die Erweckung gehen. Und das ist das Zentrum der Orthodoxen. Dort geht das aus und der Herr wird den Schleier von ihnen wegnehmen. Und so werden die entschiedene Gläubige sein und die werden die Bibel kennen. Und zwar so wie der Apostel Paulus. Der wusste ja auch so viel vorher, aber hat es nicht richtig verstanden. Und als er dann den Herrn Jesus, den Messias, erkannt hat, plötzlich war alles klar. Und der musste nicht da noch lange die Bibel studieren. Schon nach der Bekehrung in Apostelgeschichte 9 geht er in die Synagoge in Damaskus und er beweist, dass dieser der Christus der Messias ist. Und er bringt die Leute in Verwirrung. Nicht, weil er gerne Leute durcheinander bringt, sondern weil er so klar zeigen kann, natürlich ist Jesus Christus der Messias. Ist ja ganz klar, da steht's ja. Und unsere Rabbiner haben ja gesagt, Jesaja 53, das ist der Messias. So konnte er das ihnen erklären. Und so wird das eben auch sein mit diesem Überrest. Und die werden wirklich aktiv sein und auch treu. In Offenbarung 14 heißt es, sie haben sich mit Frauen nicht befleckt. Also das heißt, das werden auch Leute sein, die auf moralischem Gebiet werden die wirklich ganz geradlinig den Weg mit dem Herrn gehen. Und das heißt von ihnen, diese folgen dem Lamme, wohin irgendes geht. Eine Hingabe, eine Treue, so eindrücklich. Und diese werden hier genannt die Verständigen. Und das ist eines meiner Lieblingswörter in der Bibel. Ich liebe alle Wörter, aber übrigens auch und. Und ja, ich habe mal als Jugendlicher eine Auseinandersetzung gehabt mit einem Pfarrer über die Inspiration der Bibel und hatte mir gesagt, man kann ja nicht sagen, dass jedes und in der Bibel inspiriert ist. So quasi wie und ist nicht so wichtig. Und, wie liebe ich und? Zum Beispiel im Markus-Evangelium. Dort findet man das Wort und wirklich etwa 1100 Mal. Und das in 16 Kapiteln. Das ist, ich habe das nachgeschaut, statistisch die höchste Dichte von und im Neuen Testament. Also, es heißt dort ständig, wenn man das Markus-Evangelium liest, und. Genauso wie wir gelernt haben in der Schule, man soll keine Aufsätze auf diese Weise schreiben. Aber Markus schreibt nicht Deutsch, sondern das Markus-Evangelium auf Griechisch mit einem Touch von Hebräisch drin. Und dort hat das und sowieso eine andere Bedeutung. In Erzählung ist und normal, aber dort so dicht. Und es geht im Markus-Evangelium eben um den Herrn Jesus als Diener, der gezeigt wird von Kapitel 1 an, wie er dient. Und dient. Und schließlich geht er ans Kreuz. Das ist der unermüdliche Diener. Und. Wie liebe ich und? Es ist so schön. Aber eben, maskulin. Dieses Wort liebe ich auch besonders. Ich habe hier auf dem Blatt erklärt bei Vers 3. Die Verständigen, das heißt auf Hebräisch die maskulin. Jetzt ein bisschen hebräisch Unterricht. Einzahl ist maskil. Ihm, das ist die männliche Pluralendung, Mehrzahlendung. Also der Verständige, maskil. Die Verständigen, die maskilim. Und jetzt will ich noch erklären. Maskil ist eigentlich ein Partizip von dem Verb hiskil. Steht alles so auf dem Blatt, nicht wahr? Und dieses Wort Hiskil ist so spannend, denn das hat drei Bedeutungen. Erstens heißt das verständig sein. Zweitens verständig handeln. Drittens verständig machen. Also die Maskilim, wie sollen wir das übersetzen? Drei Möglichkeiten, alle sind richtig. Das sind die verständig sind. Wir werden gleich sehen, sie verstehen das Wort Gottes. Sie begreifen die Zusammenhänge und Gottes Pläne. Aber die setzen das auch in ihrem Leben um. Und das ist so wichtig, dass wir das, was wir aus der Bibel kennen, auch auf unser praktisches Leben übertragen. Und darum heißt das Wort eben auch die verständig Handelnden. Sie handeln auch danach. Und das ist übrigens auch ein Schlüssel, um von Gott Verständnis und Licht in seinem Wort zu bekommen. Man muss das Wort, das, was der Herr einem klar macht, auch umsetzen im Leben. Und dann gibt Gott noch mehr Licht. So sehen wir das bei Daniel. in Kapitel 1. Er ist wirklich der Prototyp für die Maskulin. Und zwar, dort kommt zum ersten Mal vor, das Wort, mein Lieblingswort. Eines meiner Lieblingswörter, will ich sagen. Und zwar in Daniel 1, da befiehlt der König, dass man von den Vornehmen Jünglinge brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre. Also die mussten schön sein. Und ja, da hatte Daniel auch nichts dafür. Aber dann heißt es weiter, schön von Ansehen, keinerlei Fehl, schön von Ansehen. Und dann kommt, und unterwiesen in aller Weisheit. Und dieses Wort unterwiesen heißt Maskilim. Verständig in aller Weisheit. Nun, Daniel, was hat er damals gelernt als Jugendlicher in Jerusalem? Dass man ihn als Verständiger ansah. Ja, hat er dort Geografie studiert? Hat er da Mathematik studiert? Nein. Die jungen Leute in Israel, wenn sie studiert haben, haben sie mit der hebräischen Bibel studiert. Der konnte Hebräisch und war verständig in den Schriften. Und dann merkt man, die haben da eine Vorbildung, eine biblische Vorbildung. Die müssen wir nehmen, die kommen zu uns in die Schule und dann machen wir Hirnwäsche. Und nach 3 Jahren sind das richtige Babylonier. Wir ändern auch ihre Vornamen. Soll nicht mehr erinnern an den Gott Israels. Darum wird Daniel, mein Richter oder mein Anwalt, ist Gott, El, wird verändert in Belzazar, was hinweisen soll auf einen der babylonischen Götter. Die wurden also so umgestaltet. Aber die Vorkenntnis war eben die biblische Vorkenntnis. Die war da. Und darum, aus dieser Vorkenntnis heraus, war Daniel nicht bereit, sich mit Götzenopferfleisch am Tisch von Nebukadnezar abspeisen zu lassen. Da sage ich, ich esse kein Fleisch. Das wurde zuerst den Göttern von Babylon vorgesetzt. Das darf ich nicht. Und er war also treu. Er hat das umgesetzt. Und nicht gesagt, ja gut, jetzt ist Mama und Papa ist nicht da. Und jetzt ist sowieso alles anders in Babylon. Nein, dieser Jugendliche hat gesagt, nein, ich möchte das nicht essen. Das ist unglaublich. Und dann hat Gott ihm Weisheit gegeben. Und diese Weisheit hat ihn nicht stolz gemacht, denn das war die richtige Weisheit, nicht die von 1. Korinther 8, die stolz macht, aufbläht. Sondern es hat ihn dazu geführt, dass er eben dem Herrn noch mehr treu war. Und dann Kapitel 2 gibt Gott ihm wieder Weisheit, als es ging, um den Traum zu deuten. Und so in einer Spirale. Er war treu und Gott gibt ihm Weisheit. Und diese Weisheit macht ihn treu und diese Treue führt dazu, dass er weiter Weisheit bekommt. Das sind die Maskilim, die verständig sind und auch verständig handeln und das auch weitergeben. Verständig machen. Und wir sehen, wer hat die 3 Freunde von Daniel motiviert, auch diesen Weg der Treue zu gehen? Das war Daniel. Das war ein wirklicher Maskil, der auch andere motiviert, dem Herrn wirklich die Treue zu halten. Und jetzt machen wir Pause. Wir fahren weiter in Daniel 12. Ich möchte nochmals hinweisen auf Vers 2, viele von denen, die im Staub der Erde schlafen. Aus dieser Stelle könnte man niemals beweisen, dass die Auferstehung der Erlösten und der Verlorenen zu 2 verschiedenen Zeitpunkten stattfinden. Dafür haben wir andere ganz eindeutig klare Stellen, die das so deutlich machen. Aber es ist eben doch zu beachten, dass es in Vers 2 nicht heißt, und alle, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Sondern viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn viele erwachen, was ist dann mit den Übrigen? Und das wird hier gleich beantwortet. Es wird gesagt, diese zu ewigem Leben, diese vielen, die zum ewigen Leben erwachen werden. Zum ewigen Leben. Und dann, was die anderen anbetrifft, die werden auferstehen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Aber eben Offenbarung 20 macht dann ganz klar, die Auferstehung der Verlorenen, die wird erst erfolgen nach dem tausendjährigen Reich. Und die Auferstehung der Erlösten, übrigens in verschiedenen Phasen. Herr Jesus wird in 1. Korinther 15 genannt, der Erstling Christus. Seine Auferstehung war die Vorhut. Und dann die nächste Phase wird eben sein bei der Entrückung der Gemeinde. Aber danach werden ja in den ersten 3,5 Jahren nach der Entrückung von diesen letzten 7 Jahren, in den ersten 3,5 Jahren werden ja die 2 Zeugen auftreten. Und die werden schließlich getötet. Und die werden 3,5 Tage tot sein. Man wird sie weltweit sehen, tot liegen in den Straßen von Jerusalem. Früher hat man sich gefragt, wie geht das? Alle, aus allen möglichen Völkern schauen sie diese 2 Zeugen tot am Boden. Das geht doch nicht, hat man früher gesagt. Natürlich geht das, haben wir jetzt heute gesagt. Und dann werden sie auferstehen und in den Himmel hinaufgerufen werden. Das sind nicht die zweiten 3,5 Jahre, sondern die ersten. Der Herr kommt noch nicht zurück. Und eben, dann kommen zu diesen 1260 Tagen, 3,5 Jahre, noch diese 3,5 Tage dazu. Aber die werden da auferstehen. Und diese Auferstehung der 2 Zeugen gehört auch in die Reihe eben der Auferstehung zum Leben. Der Herr Jesus, dann die Auferweckung bei der Entrückung, dann die 2 Zeugen und am Schluss der großen Drangsalszeit, wenn der Herr Jesus zurückkommt als König der Welt, um das tausendjährige Reich aufzurichten, dann steht in Offenbarung 20, dass die Märtyrer aus dieser Zeit der Gerichte, der Drangsal, dass die dann auferstehen werden. Und die werden das tausendjährige Reich auch miterleben. Nochmals eine Phase. Und all das gehört zusammen zu dem, was die Bibel nennt, die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Das ist die Auferstehung eben zum Leben. Und ganz wichtig ist noch Folgendes. Bei der Auferstehung zur Zeit der Entrückung, da werden nicht nur die Gläubigen aus der Gemeinde von Pfingsten bis zur Entrückung auferstehen, sondern auch die alttestamentlich Gläubigen. Und das wird angedeutet in Hebräer 11, wo es um die Glaubenszeugen geht im Alten Testament. Glaubenshelden. Und da lesen wir doch am Schluss in Vers 39. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Nicht wahr? Diese alttestamentlichen Gläubigen sind gestorben und ihre Seele ist im Paradies. Aber die sind noch nicht vollkommen gemacht. Vollkommen werden sie erst sein, wenn ihr Körper auch wieder auferweckt ist und Seele, Geist und Körper wieder eine Einheit bildet. Und hier wird gesagt, also, die haben zwar ein Zeugnis erlangt und so weiter, aber sie werden noch vollkommen gemacht, aber nicht ohne uns. Und der griechische Ausdruck choris, ohne, heißt ohne uns, getrennt von uns. Das heißt also, dass die alttestamentlichen Gläubigen ihr Endziel nicht erreichen werden, getrennt von den Gläubigen der Gemeinde des Neuen Testaments. Die werden also auch auferstehen bei der Entrückung. Dann ziehen wir ein in die himmlische Herrlichkeit. Und eben nach diesen 7 Jahren, die dann folgen, die 70. Jahrwoche von Daniel, dann kommt der Herr Jesus zurück, und zwar mit allen Heiligen. Und das sagt übrigens alttestamentlich schon Zacharia 14. Du wirst kommen und alle Heiligen mit dir. Da werden auch die alttestamentlich Heiligen werden kommen. Abraham wird dabei sein, Isaac, Jakob, David, einfach alle. Und darum steht dann in Matthäus 8, Vers 17, dass Menschen kommen werden, Vers 13, von Osten und von Westen, und sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich der Himmel, also im Reich Gottes, zu Tische liegen. Die werden dann auch im tausendjährigen Reich mit dabei sein, die alttestamentlich heiligen Gläubigen. Ja, und jetzt gehen wir aber weiter. Vers 3, da haben wir uns beschäftigt mit den Maskilim, mit den Verständigen. Und wir haben gesehen, wie das eben Bezug hat, ganz besonders auf diese 144.000 nach der Entrückung. Aber wir können von diesen so viel lernen. Wenn die so treu sein werden, warum nicht wir? Wir leben ja auch schon in der Endzeit. Also wir sollten auch diese Kennzeichen tragen. Solche, die verständig sind, verständig handeln und auch andere wieder verständig machen. Paulus sagt ja in 2 Timotheus 2 zu Timotheus, was du von mir gehört hast, in Gegenwart vieler Zeugen, vertraue treuen Männern an, die fähig sein werden, auch andere zu belehren. Da haben wir eine Abfolge von gewissermaßen 4 Lerngenerationen. Paulus an Timotheus, Timotheus an die treuen Männer und diese treuen Männer wieder an andere. Andere unterweisen, weitergeben. Und das beginnt auch bei jungen Leuten bereits durch Dienste in der Sonntagsschule, in der Jugendgruppe und so weiter. So lernt man das, wie man das, was man selber bekommen hat, auch wieder anderen weitergibt. Und das ist enorm motivierend. Es ist wirklich schwierig, wenn man nichts weitergibt von dem, was man bekommen hat, dann ist man ein bisschen so wie das tote Meer. Das ist ja ziemlich tot. Aber das tote Meer kriegt das gute Wasser vom See Genezareth. Und der See Genezareth aus dem Norden vom Jordan. Aber gibt alles unten wieder weiter. Und das ist ein quicklebendiger See voller Fische. Hunderte von Tonnen Sardinen gibt es da drin. Und eben, das Wasser geht weiter zum toten Meer, aber das tote Meer behält alles. Und dann läuft auch gar nichts. Wirklich tot. Und darum ist auch dieser Punkt eben vom Weitergeben sehr wichtig. Auch in Frauenstudiengruppen und so weiter gibt es so viele Möglichkeiten für Männer und Frauen weiterzugeben. Und das ist so wichtig. Und natürlich auch in der Familie, die Mütter, die müssen nicht immer die Kinder zu den Vätern schicken, wenn es um schwierige Fragen geht, sondern ja, die sollen schon drankommen, klar. Aber eben, dass auch Mütter eben weitergeben, so wie das in Sprüche 31 sehr eindrücklich ist, die Mutter von König Lemuel, wie sie ihn unterweist. Und auch dann über die tugendhafte Frau spricht, die liebreiche Lehre auf ihrer Zunge hat. Ja, und das eben zu dem Weitergeben. Und von ihnen wird gesagt, sie werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Was ist der Glanz der Himmelsfeste? Das sind die Sterne am Himmel. Und auch in Philipper 2 werden die Gläubigen mit Sternen verglichen. Wir sollen als Sterne in dieser Welt leuchten. Ich lese aus Philipper 2. Da steht doch in Vers 14, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Und die Fußnote bei der alten Elberfelder erklärt, oder Himmelslichter. Und die Fußnote bei der Elberfelder CSV hat Lichtträger oder Sterne. Also auch wir werden mit Sternen verglichen. Und es ist ja so, man kann sich hier auf Erden anhand der Sterne orientieren und ihrer Position. Und so sollten die Menschen in einer Gesellschaft, die finster ist, sollten sie sich an den Gläubigen orientieren können. Das ist doch wunderbar, wenn das auch von uns gesagt werden kann. Wirklich, an diesen Gläubigen kann man sich orientieren. So schrecklich, es gibt auch Gläubige, die können total verunsichern. Und die ändern auch immer ein bisschen ihre Lehre. Und plötzlich sagen sie wieder etwas ganz anderes als was früher. Dann kann man sich nicht mehr orientieren. Und es ist so wichtig, dass man eben im Volk Gottes Sicherheit und Festigkeit vermittelt, nicht aufgrund von blinder Autorität, sondern aufgrund von dem Wort Gottes. Also, so sollten auch wir solche sein, die leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und dann heißt es, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer da, immer und ewiglich. Hier ist der Ausdruck wichtig, die vielen, und zwar mit bestimmtem Artikel im Hebräischen, Harabim. Mit bestimmtem Artikel sind die vielen im Buch Daniel wiederholt, schon in Kapitel 9, und dann auch in Kapitel 11, ein Ausdruck für die Masse des jüdischen Volkes. Ich weiß, es ist nicht das Gleiche wie in Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen. Das ist einfach Rabbim. Aber wenn es dann heißt Harabim, die vielen, das ist ganz speziell mit Bezug auf das Volk Israel. Und so werden eben diese 144.000, die werden wirklich die Masse in Israel unterweisen im Wort Gottes, im Evangelium. Und sie werden das Evangelium verkündigen. Und sie weisen eben die vielen zur Gerechtigkeit. Oh, merkt man, das ist wie in der Musik ein Leitmotiv. In der Musik kennen wir das Phänomen vom Leitmotiv, das immer wieder an eine frühere Stelle erinnert. Die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Kommt das? Ja, natürlich, Jesaja 53. Da wird doch der leidende Knecht beschrieben, den schon die alten Rabbiner, auch der Talmud, gedeutet hat, das ist der Messias. Der stirbt, leidet für unsere Sünden. Und dann steht in Jesaja 53, Vers 11, in der Mitte, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Das wird ja von dem Messias gesagt, dass er die vielen zur Gerechtigkeit weist. Und diese Nachfolger gleichen ihrem Herrn so, dass auch von ihnen gesagt wird, sie weisen die vielen zur Gerechtigkeit. Indem man eben den Menschen erklärt, wie kann man durch Glauben gerechtfertigt werden. Der Römerbrief zeigt uns, wenn der Mensch bereit ist, seine Schuld vor Gott aufzudecken, zu bekennen, zu bereuen und glaubt an das Opfer des Herrn Jesus, an sein vergossenes Blut, dann rechtfertigt Gott diesen Glauben. Das heißt, er spricht diesen schuldigen Menschen gerecht, indem er alle Schuld wegnimmt. So weisen wir Menschen zur Gerechtigkeit. Und das wird von dem Herrn Jesus gesagt. Und das wird eben, sollte auch von uns gesagt werden können. Übrigens, wenn wir schon in Jesaja 53 sind, in Kapitel 52, Vers 13, beginnt ja dieses Kapitel über den Messias. Da steht: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Da wird der Herr Jesus vorgestellt, der Messias. Aber das Ganze beginnt damit. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Kennen wir das Wort, einsichtig handeln? Ja, das ist Hebräisch Hiskil, von dem abgeleitet ist Maskil. Man kann also diesen Satz, der am Anfang von Jesaja 53 über den leidenden Knecht steht, kann man übersetzen auf drei Arten. Siehe, mein Knecht wird einsichtig sein. Man lese die Evangelien mal darauf hin. Diese Einsicht, diese Weisheit des Herrn Jesus in seinen Predigten, in seinen persönlichen Gesprächen mit der Samariterin, mit Zachäus in seinem Haus, in seiner Auseinandersetzung mit Pharisäern, Sadduzäern. Siehe, mein Knecht wird einsichtig sein. Aber man kann auch übersetzen, und das ist genauso richtig, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Jetzt können wir die Evangelien darauf hinlesen, wie wir sehen, wie der Herr Jesus mit den Menschen umgegangen ist. So dass sie sagen müssen in Markus 7 am Schluss, er hat alles wohlgemacht. Das ist der Schlüsselvers des Markus-Evangeliums. Er hat alles wohl gemacht, der vollkommene Knecht. Ja, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und drittens, siehe, mein Knecht wird einsichtig machen. Und schauen wir mal die Evangelien an, wie der Herr Jesus die Jünger unterwiesen hat. Und auch die Geduld, die er mit ihnen hatte, wenn sie manchmal ganz eigenartige und auch komische Ideen hatten. Wie der Herr das, manchmal hat er nichts gesagt. Er hat einfach geschwiegen. Man muss nicht immer etwas sagen, muss nicht immer korrigieren. Gilt übrigens auch bei den Kindern. Aber am richtigen Moment muss man wieder etwas sagen. Und so sehen wir, der Herr Jesus auch wieder, plötzlich hat er den Jüngern wieder etwas erklärt. Wie er sie einsichtig gemacht hat. Das ist alles hier mit enthalten. Und übrigens, in jeder Rabbinerbibel, das sind diese speziellen Ausgaben, die heißen Mikraot Gedolot, in mehreren Bänden. Da steht eben der Text von Jesaja 53 an dieser Stelle und daneben die aramäischen Übersetzungen, also da die Übersetzung von Jonathan ben Uziel und dann rabbinische Kommentare. Und in jeder Rabbinerbibel steht eben die Übersetzung auf Aramäisch, in der Targum. Und dort steht, siehe, mein Knecht, der Messias, wird einsichtig handeln. Es steht wörtlich in jeder Rabbinerbibel. Können Sie mal irgendeinem Orthodoxen sagen, zeig mir mal deine Mikraot Gedolot. Ja, und jetzt schlag doch mal auf, wenn man es selber nicht findet, schlag doch mal auf Jeschajahu, Jesaja 53. Und dort, 52, Vers 13, was steht im Targum daneben? Ja, Maschicha, der Messias. Jetzt weißt du, wer der Knecht ist. Der Messias steht in deiner Bibel. Ja, also, da sehen wir diese Verbindung, dieser Maskilim, sie gleichen ihrem Herrn, eine wunderbare Anspielung auf Jesaja 53. Und wir lesen ja in Offenbarung 14 von den 144.000, in den Versen 1 bis 5, sie folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Ja, sie machen es genau gleich wie das Lamm aus Jesaja 53, das die vielen zur Gerechtigkeit weist. Und dann kommt Vers 4. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Aha, Daniel war noch nicht in der Endzeit. Und deshalb war das Buch eben damals noch ein verschlossenes Buch. Und wir haben auch früher in Daniel gelesen, plötzlich sagt Daniel, ich verstand es nicht. Es wird auch ihm hier gesagt, schau, es ist noch nicht jetzt die Zeit, um das alles zu verstehen. Verschließ es bis auf die Zeit des Endes. Gott will also, dass das Buch Daniel besonders dann in der Endzeit gut verstanden wird. Da sehen wir, dass also nicht alle Dinge in der Bibel sind für alle Zeiten. Manchmal denkt man, oh, wären wir zur Zeit der Evangelien hier auf Erden gewesen, wir hätten so vieles viel besser verstanden. Wenn wir damals auch hätten erleben dürfen, wie der Herr Jesus am See Genezareth ging, wie er zu den Volksmengen dort gesprochen hat, vom Schiff aus oder auf dem Berg. Wir würden alles viel besser verstehen. Oder wenn wir der Apostel Paulus begegnet hätten. Ja, aber es ist natürlich schon so. Die Menschen damals im direkten Kontakt konnten gewisse Dinge viel besser verstehen als wir heute im Abstand von 2000 Jahren. Aber es gab auch viele Dinge, die konnten sie damals nicht verstehen, zu biblischen Zeiten. Weil sie noch nicht in der Endzeit waren. Und Gott gibt erst in der Endzeit das volle Licht. Also, es gibt Vor- und Nachteile. Aber ich finde es wirklich wunderbar, in dieser Zeit zu leben. Hat einer schon mal gedankt, dass er jetzt lebt und nicht im 16. Jahrhundert, in der Zeit der Reformation? Das war auch eine spannende Zeit, natürlich. Und wie? Aber die Zeit, was wir heute sehen, unsere Vorfahren, die hätten sich das nur träumen können. Wenn man manchmal so Kommentare liest aus dem 19. Jahrhundert von Darby und Kelly, die haben das ausgelegt, aber die haben noch nichts gesehen. Und diese Ausleger haben gesagt, ja, es wird eine Zeit kommen, da werden dann die Juden wieder heimkehren in ihr Land, sie werden den Staat wieder gründen und so weiter. Das haben sie ganz klar gesehen aus der Schrift. Und man kann wirklich diese Auslegungen zeigen. Da, die haben es geschrieben, die haben noch nichts gesehen davon. Und wir heute, wir erleben das alles. Natürlich, damals hat es Leute gegeben, die sagen, ja, was wollt ihr? Das ist Fantasie. Das muss man alles nur übertragen, bildlich verstehen. Dass wir nicht so sein, die Juden werden nicht wieder zurückkommen. Dass wir nicht so geschehen. Und jetzt? Jetzt sehen wir es einfach. Die sind wirklich überrannt worden von den Fakten. Also es ist schon eine ganz besondere Zeit. Und für diese Zeit ist das Buch Daniel besonders gegeben. Und jetzt heißt es, viele werden es durchforschen. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Hier wieder eines meiner Lieblingswörter. Auf dem Skript steht bei durchforschen hebräisch yeshotetu. Yeshotetu, das ist eine ganz, ganz seltene Verbalform. Das heißt hin und her gehen. Jetzt versteht man, da haben manche übersetzt, sie werden hin und her reisen. Und dann haben wir schon lesen können in Kommentaren. Ja, seht ihr, in der Bibel steht, dass man in der Endzeit wird man viele Weltreisen machen. Das stimmt schon, ja. Vor ein paar Wochen war ich in Thailand und dann in Australien und dann in Argentinien. Also schon ein bisschen hin und her gegangen. Aber das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Nicht die Wissenschaft. Natürlich, in der heutigen Zeit hat die Wissenschaft große Fortschritte gemacht. Aber hier geht es ja im Zusammenhang darum, um das Buch Daniel. Es ist nicht für die Zeit von Daniel, es ist verschlossen. Es ist für die Endzeit. Und dann in der Endzeit werden sie hin und her gehen. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Ja, jetzt versteht man, wie man Bibel lesen muss. Man muss ständig hin und her blättern. Ich weiß, es gibt Leute, wenn die in einer Predigt sitzen, wo gesagt wird, so, und jetzt lesen wir in 1. Korinther 8, Vers 1, und dann 2. Mose 32, Vers, und dann schauen wir noch in Jesaja. Die sagen, was? Ewig muss man so blättern. Eine Predigt sollte doch so sein, man liest am Anfang einen Text und dann erklärt man, was da steht, und dann ist fertig. Aber da gibt es Leute, bei denen muss man immer blättern. Ja, natürlich. Man muss doch hin und her gehen. Und vergleichen. Und durch den Vergleich werden Dinge klar. Wenn wir zum Beispiel Daniel 2 vergleichen mit Daniel 7. Ah, weiß mal die vier Weltreiche. Und dann Daniel 10 bis 12 muss man vergleichen mit Daniel. Daniel 1. Der war schon eben ein solcher Maskil. Und war treu. Und hat nach Reinheit gesucht in seinem Lebenswandel. Er wollte sich nicht verunreinigen mit der götzendienerischen Speise von Nebukadnezar. Und darum hat Gott ihm Weisheit gegeben. Man muss ständig hin und her blättern. Und dann sind wir wieder in Offenbarung. Plötzlich in Offenbarung 14, die 144.000. Dann sollen wir wieder zurückblättern und in Daniel 12 von den Maskilim sprechen. Ach, schon ein bisschen aufregend. Aber auf diese Art macht man Fortschritte. Weil Bibelwort erklärt Bibelwort. Und am Schluss muss alles vereinigt werden in einem Puzzle, das aufgeht. Und wir können alle ganz klar bezeugen, wenn einer ein tausender Puzzle macht und er wendet Gewalt an, weil er es sonst nicht hinkriegt, ja, dann ist etwas faul. Und so ist es auch mit der Bibel. Nicht Gewalt anwenden. Es muss aufgehen. Und wenn es nicht aufgeht, dann ist es falsch. Nur ein Beispiel. Da wird auch manchmal gesagt, ja, also das mit der menschlichen Verantwortung und Gottes Zuvorbestimmung, das bringt man nicht zusammen. Wie? Das bringt man nicht zusammen. Das ist nicht unsere Logik. Was? Gottes Logik ist eine andere Logik. Aber Gott hat uns ja geschaffen in seinem Bild, dass wir lernen, so zu denken, wie er denkt. Da muss man viel mehr sagen, wenn man sagt, ja, das bringt man nicht zusammen. Ja, da hat er wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Man bringt es nämlich schon zusammen. Da ist die Verantwortung des Menschen und da ist Gottes Vorkenntnis. Und Gott weiß im Voraus, ob der Mensch, wenn Gott ihn zieht, von sich aus kommt er nicht. Da ist keiner, der Gott suche, sagt Römer 3, Vers 10. Aber wenn Gott an ihm zieht und ihn schließlich und er schließlich zur Buße kommt, die hat Gott zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Es geht auf. Und jetzt Frage, was ist besser, wenn das tausender Puzzle aufgeht oder wenn man sagt, das bringt man nicht zusammen? Kann man selber entscheiden. Sich überlegen. Also es ist so, wir müssen hin und her gehen und Schriftwort erklärt Schriftwort und es ist wichtig, dass es aufgeht. Und wenn es nicht aufgeht, dann müssen wir fragen, wo haben wir einen Fehler gemacht? Wo haben wir uns geirrt? Zum Beispiel auch in schwierigen praktischen Fragen. Da kommt auch immer wieder die Frage, wie ist das mit Scheidung und Wiederverheiratung? Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Und darum gibt es auch in ganz bibeltreuen Gemeinden gibt es manchmal richtig Schwierigkeiten, wenn man damit konfrontiert wird. Was ist die biblische Lösung? Und es muss so sein, dass alle Stellen über das Thema zusammen müssen am Schluss aufgehen. Und wenn das Puzzle nicht aufgeht, dann können wir sicher sein, da haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. Jede Stelle muss berücksichtigt werden und am Schluss muss es ein einheitliches Bild ergeben. Es ist schwierig und oft muss man manchmal etwas auf die Seite tun und jahrelang warten, bis der Herr Klarheit gibt. Aber es gilt, wie die Sprüche sagen, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Es kostet etwas, das kommt nicht automatisch, einfach so. Man muss wirklich eben die Bibel lieben und sich einsetzen, auch Zeit nehmen. Zeit hat ja niemand. Zeit nehmen und eben auch wirklich das Anliegen haben, ich möchte das, was ich erkannt habe, in meinem Leben auch umsetzen. Und dann erlebt man, der Herr gibt wieder Licht. So kann man Fortschritte machen. Also, da geht es also nicht um Weltreisen. Hat nichts mit Australien zu tun, sondern das geht wirklich um die Bibel. Viele werden es durchforschen im Sinn von hin und her gehen und die Erkenntnis wird sich mehren. Wunderbar, nicht wahr? Und dann schließt das gleich an, Vers 5. Und ich, Daniel, sah. Und siehe, zwei andere standen da. Einer hier am Ufer des Stromes und einer dort am Ufer des Stromes. Und einer sprach zu dem in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des Stromes war. Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Sehen wir, wir sind eben immer noch im gleichen Abschnitt, der Kapitel 10, 11 und 12 umfasst. Und wir haben in Kapitel 10 gesehen, wie Daniel in der Vision mehrere Engel sieht. Und er sieht auch einen Mann, in Linnen gekleidet, Daniel 10, Vers 5. Und wir haben gesehen, das ist wirklich der Herr selbst. Der Sohn Gottes, der dort alttestamentlich erscheint. Aber dann kommen plötzlich wieder Engel, die mit Daniel sprechen. Es ist ziemlich schwierig, die verschiedenen Personen zu unterscheiden. Aber wir haben das bei Kapitel 10 versucht, ganz genau zu machen. Also er sieht da wieder immer noch diese Engel und dann eben diesen in Linnen gekleideten. Das ist eine Gotteserscheinung in Menschengestalt. Der Sohn Gottes, der einmal kommen sollte als Mensch, als wirklicher Mensch in dieser Welt, erscheint schon alttestamentlich immer wieder in Menschengestalt. So war das auch schon bei Abraham, bei Hagar in der Wüste. Und sie erkennt, dieser Bote Gottes, das ist der Herr selbst. Oder bei Gideon, dieser Mann, der da kommt und sich zu ihm wendet und mit ihm spricht. Und plötzlich realisiert er, das ist Gott. Und auch hier dieser in Linnen gekleidete. Und jetzt wird hier eine Frage gestellt. Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Nicht wie lange dauert die Endzeit, sondern das Ende. Und wir haben ja schon gesehen, das ist wirklich der allerletzte Abschnitt der Endzeit. Das Evangelium wird verkündigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Und ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des Stromes war und er erhob seine Rechte und seine Linke zum Himmel und schwur bei dem, der ewig lebt, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Da haben wir wieder diesen geheimnisvollen Ausdruck, den wir wiederholt gefunden haben, schon im Buch Daniel. Man findet ihn auch wieder in der Offenbarung. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Offenbarung 12. Aber es steht dann auch parallel zu 42 Monate und 1260 Tage. Und ich habe ja damals schon erklärt, als wir Daniel 7 durchgenommen haben, das ist ja Aramäisch im Original, Daniel 2, Vers 4 bis 7 am Schluss. Und da hatten wir im aramäischen Text schon in Daniel 7, Vers 25, und da wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der höchsten Örter vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Und vielleicht mag man sich erinnern, ich habe erklärt, das Wort für Zeit auf Aramäisch bedeutet Zeit oder auch Jahr. Und Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Es gibt im Aramäischen und auch im Hebräischen nicht nur Einzahl und Mehrzahl, wie auf Deutsch, sondern es gibt auch noch den Dual, Zweizahl. Typischerweise ist das dann auf Ayin. Zum Beispiel, Keren heißt Horn. Karnim, wir wissen ja, was ihm bedeutet, angehängt, bedeutet Hörner. Aber es gibt die Form Karnaim, das heißt auch Hörner, aber zwei Hörner. Also bei einem Ziegenbock muss man sagen, Karnaim, das bedeutet seine beiden Hörner. Oder wenn man in der Mehrzahl sagt, Auge, Ayin, Mehrzahl, Augen, Enim. Aber man sagt für die Augen, die man hat, sagt man Enaim. Das sind die beiden Augen. Und für die Ohren sagt man Osnaim. Und für die Lippen Sfataim. Es gibt einen unteren Teil und einen oberen Teil. Ja? Ja. Und in der Zweizahl kann man das lesen als Zeit, Doppelzeit und eine halbe Zeit. Oder Jahr, Doppeljahr, halbes Jahr, dreieinhalb Jahre. Oder eben 42 Monate. 12 plus 12 plus 12 plus 6, 42. Und Jahre gerechnet zu 360 Tagen, das ist genau die Mitte des Mond-Sonnenjahres, das ist 1260 Tage. Die prophetischen Jahre der Bibel, Offenbarung 11, dauern eben 360 Tage. Ja, also die Antwort auf die Frage, wie lange dauert dieses schreckliche Ende? Wirklich das Ende der Endzeit? 3,5 Jahre. Und wenn diese 3,5 Jahre vorbei sind, dann ist die Kraft Israels am Boden zerschmettert. Und sie sehen keinen Ausweg mehr. Es ist wirklich menschlich gesprochen zum Verzweifeln. Und schlagen wir mal auf in Jesaja 28. Da wird dieses Überrennen dieser Macht von Norden des islamischen Staates wird beschrieben. Es ist so schrecklich. Ich habe hier auf dem Blatt aufgeführt, Jesaja 29, 4. Also schon in 28 sieht man diesen Feind, der Israel überrennt. Man lese Verse 14 bis 22 und dann in Kapitel 29 wieder. Wehe Ariel, Ariel, Stadt, wo David lagerte. Ariel ist hier ein Name für Jerusalem. Ariel heißt eigentlich Gottes Herd. Und weil der Altar, der rauchende Altar, in Jerusalem stehen muss, auf dem Tempelberg, wird hier Jerusalem genannt Ariel. Das kann auch bedeuten Gottes Löwe. Aber schauen wir mal. Wehe Ariel, Ariel, Stadt, wo David lagerte. Füget Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Ja, ist immer das Gleiche, immer wieder. Und die gleichen Feste kommen wieder, wieder Passa und dann bis Sukkot und dann wieder Passa, Sukkot. Fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Und ich werde Ariel bedrängen. Jerusalem wird in größte Not kommen, wenn der König des Nordens Israel überrennt, das Land verbrennt, wie Joel 2 beschreibt, dann wird Jerusalem ein erstes Mal belagert werden. Dann geht er weiter, haben wir gesehen, Daniel 11 am Schluss, wird er Ägypten erobern und kommt er zurück und belagert noch einmal Jerusalem. Und ich werde Ariel bedrängen und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Und sie werden mir sein wie ein Ariel. Das ist ein rauchender Altar. Jerusalem wird rauchen von den Bomben und von dem Feuer. Sie werden mir sein wie ein Ariel. Und ich werde dich im Kreise umlagern und dich mit Heeraufstellungen einschließen und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden und deine Sprache wird dumpf aus dem Staub ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Die sind so am Ende, die können nicht mal mehr schreien zum Herrn, nur noch flüstern und auf dem Boden, im Staub. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein. Und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen. Muss ich vorstellen, IS umzingelt Jerusalem. Hoffnungslos sind die Juden am Boden. Aber dann sagt Gott, die werden sein wie feiner Staub. Und die werden sein wie Spreu. Wenn der Wind kommt, alles weggeblasen. Und in einem Augenblick, plötzlich wird es geschehen, von Seiten des Herrn der Heerscharen wird sie, Jerusalem, Ariel, heimgesucht werden mit Donner und mit Erdbeben und großem Getöse, Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrendes Feuer. Und wie ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen wie der Ariel. Und alle, welche sie und ihre Festungen bestürmen und sie bedrängen. Und es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt. Und siehe, seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt. Und siehe, er trinkt. Und er wacht auf und siehe, er ist matt und seine Seele lechzt. Also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen gegen den Berg Zion. Das ist der Tempelberg. Das heißt, hier wird erklärt, die sind ganz am Boden. Die Kraft des heiligen Volkes ist am Boden zerschmettert. Aber schließlich wird der Herr selber eingreifen mit Erdbeben und er selber kommt im Feuer und wird Jerusalem befreien. Und dann wird es sein, all die Menge von Armeen rund um Jerusalem, es wird sein wie bei einem Traum. Ja, man träumt etwas, und dann wacht man auf, ist alles weg. Gut, es gibt natürlich schlechte Beispiele. Ein Hungriger träumt, im Schlaf isst er und dann wacht er auf und der Magen ist immer noch leer. Aber hier wird erklärt, so wird das sein, so völlig irreal. Wie wenn einer aufwacht und alles ist weg. Der Herr wird im letzten Moment Jerusalem befreien. Und das ist nun wieder parallel mit Sacharja 14, Vers 3. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem ist. Und der Herr wird all diese Armeen vernichten. All diese islamischen Armeen werden durch den Herrn selber vernichtet werden. Und jetzt möchte ich noch etwas ganz Schönes lesen aus Jesaja. Also als Parallele zu Vers 6, wo wir gesehen haben, der Herr wird Jerusalem heimsuchen mit Donner, Erdbeben, Getöse, Sturmwind, Gewitter und Flamme. Aber lasst uns die Beschreibung anschauen in Kapitel 31, Vers 4. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen. Wie der Löwe, ja, der junge Löwe, gegen den der Hirtenmenge zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschreckt und sich vor ihrem Lärmen nicht ergibt. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion, dem Tempelberg, neben dem Ölberg, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu streiten. Gleich schwebenden Vögeln. Also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, schonen und befreien. Also der Herr Jesus kommt auf dem Ölberg, aber dann geht er rüber auf den Tempel, zum Tempelberg und wie ein Vogel, muss man sich vorstellen, ein Adler, der über dem Nest der Jungen schützend so flattert, ja, so wird der Herr Jerusalem beschirmen und wird Jerusalem befreien. Aber wirklich in dem Moment, wo die Kraft des heiligen Volkes zerschmettert ist, sie können auf niemanden mehr hoffen. Es gibt manche Israelis, die hoffen irgendwie auf Amerika, aber sie merken, das geht nicht. Und sie hofften auf Europa, das bringt auch nichts. Man kann auf niemanden trauen, aber sie haben noch ihre Armee. Und viele vertrauen auf die Armee. Und es ist wirklich eine Science-Fiction-Armee. Also es ist unglaublich, was die können. Und die wird am Schluss nichts nützen. Die Kraft Israels wird am Boden zerschmettert sein. Und dann kommt der Herr und befreit sie. Man kann sich nicht vorstellen, was das sein wird, wenn der Herr kommt und wie es dann in Sacharja 12, Vers 10 heißt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Da werden sie nur noch weinen und werden Jesaja 53, so wie das da steht, lesen. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine Begehrt hätten. Er war verachtet, verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Doch um unsere Übertretungen willen, so werden sie beten. Und jetzt gehen wir weiter, Vers 8. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Ja, es war noch nicht Endzeit. Und ich sprach, mein Herr, was wird der Ausgang von diesem sein? Und er sprach, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Also es ist nicht hochmütig, wenn wir sagen, wir verstehen jetzt diese Dinge, von denen Daniel selber damals sagte, ich verstand es nicht. Nein, denn die Bibel selber sagt, das ist für die Endzeit vorgesehen und dann gibt Gott das Licht. Und weiter. Viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Ah, da wird von solchen gesprochen, die räumen in ihrem Leben auf. Und wirklich, die reinigen allen Schmutz aus ihrem Leben heraus. So wie Daniel nach Reinheit trachtete. Er wollte sich nicht, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Daniel 1, Vers 8. Da war wieder Prototyp für die Endzeitgläubigen. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. In der Endzeit haben wir das. Die ausbreitende Gottlosigkeit und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 10. Aber es gibt die Treuen, die sagen, nein, auch in dieser Zeit des Abfalls und der Untreue wollen wir dem Herrn die Treue halten. Und was macht Gott, wenn wir in unserem Leben nach Reinheit streben? Ja, wie bei Daniel. Da bekam er göttliche Weisheit. Und zwar nicht die Weisheit, die stolz macht. Von 1. Korinther 8, Vers 1. Das ist nicht die richtige Erkenntnis, sagt der Apostel Paulus. Aber die Erkenntnis, die demütig macht. Und schauen wir hier. Und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Die Maskilim. Was kennzeichnet sie? Verständig handeln. Sie werden sich reinigen, weismachen und läutern. Und dann gibt Gott Verständnis. Verständig sein. Die Verständigen aber werden es verstehen. Und dann wird gesagt, und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Ja, das haben wir ja schon gehabt in Daniel 9. Da haben wir gesehen, nach der Entrückung wird der kommende Diktator von Europa mit Israel, mit den vielen, einen Bund schließen für 7 Jahre. Und zur Hälfte dieser Jahrwoche, nach 3,5 Jahren, wird er die Opfer im kommenden dritten Tempel stoppen. Warum? Weil der Antichrist dann sein Götzenbild aufstellt. Und Matthäus 24, 15 sagt, und wenn ihr diesen Gräuel seht, an heiligem Ort, von dem Daniel gesprochen hat, dann müsst ihr auf die Berge fliehen, dann wird große Drangsal sein. Und nachher kommt der Herr auf den Wolken des Himmels wieder. So, Matthäus 24. Und jetzt heißt es hier, von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüsteten Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Ich war das beständige Opfer, das ist das Morgenbrandopfer. Das wird um die dritte Stunde zu biblischen Zeiten auf den Altar aufgelegt. Und dann kommen alle freiwilligen Opfer. Und das letzte Opfer ist das Abendbrandopfer. Jeden Tag dargebracht wird, eben das beständige Opfer. Und das wird aufgelegt um die 9. Stunde. Also in unserer Umrechnung rechnen wir um, 3. Stunde, das ist 9 Uhr morgens. Und die 9. Stunde am Abend, das ist, oder 9. Stunde am Nachmittag, das ist 3 Uhr. Da wurde das letzte Opfer aufgesetzt. Sehen wir, das sind genau die Rahmenzeiten der Kreuzigung. Der Herr Jesus wurde gekreuzigt um 9 Uhr. Da wurde das Morgenbrandopfer im Tempel auf dem Nachbarhügel aufgelegt. Und er starb um die 9. Stunde und er begab seinen Geist in die Hand des Vaters. Und das war genau 3 Uhr nachmittags. Wunderbar. Aber eben, die werden also wieder beständige Opfer darbringen. Und dann wird das aber gestoppt mit dem Gräuel des Antichristen. Und jetzt überrascht hier, oh, aber da steht 1290 Tage. Das sind ja 30 Tage mehr als diese 3,5 Jahre, 1260 Tage. Nun, die große Drangsalszeit ist von Gott festgelegt. 1260 Tage. Und wenn die Zeit, sagt der Herr in den Evangelien, nicht verkürzt worden wäre von dem Herrn, würde kein Fleisch überleben. Der Herr wird kommen nach diesen 3,5 Jahren. Und er wird Jerusalem befreien. Und er wird als Richter der ganzen Welt erscheinen. Und schließlich alle Kriege bis an die Ende der Erde wird er stillen. Wie das steht in den Psalm 46. Stimmt es? Nicht, dass ich wieder ein Psalm daneben bin. 46, Vers 10. Schon Vers 9. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde, der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde, den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt. Also, die große Drangsal wird nicht nur im Nahen Osten sein. Wurde ja auch schon gefragt, ja, ist das dann weltweit? Ja, natürlich. Bis an die Enden der Erde. Und die Enden der Erde sind immer die Teile des Festlandes, die am weitesten entfernt sind von Israel. Dem Land, das Gott betrachtet als Mittelpunkt. Ezekiel 5,5. Dies ist Jerusalem, ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Also, Australien, Tasmanien, das ist Ende der Erde. Tierra del Fuego, Südamerika, das ist Ende der Erde. Kolumbien ist Ende der Erde und so weiter. Südafrika. Und der Herr wird stillen die Kriege bis an die Enden der Erde. Thailand, Philippinen, das ist Ende der Erde. Ja, und jetzt ist es so, der Herr wird wirklich kommen, aber von der Zeit, wo das Opfer abgeschafft wird, sind 1290 Tage. Was geschieht dann? Dann werden die Opfer wieder kommen. Das heißt, 30 Tage nach der großen Drangsal, der Herr ist schon zurück, ein Monat danach, wird der verunreinigte dritte Tempel bereits wieder gereinigt werden, eingeweiht werden und die Opfer starten wieder. Aber dann kann man noch nicht richtig ausruhen. Denn der nächste Vers sagt, merkt man, es ist alles ganz knapp, oh, kein Wort zu viel. Glückselig, welcher hart und 1335 Tage erreicht. Oh, da haben wir nochmals 45 Tage dazu. Ja, und man muss immer noch aushalten. Manche stellen sich vor, der Herr kommt, pupp, Frieden, tausendjähriges Reich. Nein, der Herr wird kommen in verschiedenen Phasen. Das ist nur eine Phase, dass er auf dem Ölberg erscheint, Sacharja 14. Aber zuvor wird er ja noch eine Völkerschlacht haben in Edom, Jesaja 63, Buch Obadja und noch mehr, beschreiben das, wie dort mehrere arabische Nationen werden von dem Herrn dort in Südjordanien gerichtet. Und dann kommt er von Edom her nach Jerusalem. Darum in Habakuk 3,3, da sagt der Überrest, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Ja, das ist dort bei Südjordanien. Paran, das ist da die Wüste im Negev auf der Höhe von Südjordanien. Und Teman ist auch ein Ort in Südjordanien. Siehe, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Und dann kommt er nach Jerusalem. Aber der Herr wird ja auch erscheinen in Harmagedon. Und diese Armeen des Westens, von Europa, dort vernichten. Ja, aber Harmagedon, das ist im Norden, im Hinterland von Haifa. Das ist ein ganz anderer Ort als der Ölberg. Das sind verschiedene Phasen, in denen der Herr Feinde vernichten wird. Und Jesaja 19 sagt, der Herr kommt auf eine Wolke nach Ägypten. Da kann einer verwirrt sagen, ja, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Wo kommt der Herr wieder? Auf dem Ölberg? In Südjordanien? In Ägypten? Oder in Harmagedon? Oder? Er kommt überall. Aber in Phasen wird er die Feinde vernichten. Es wird zuerst eine Zeit des Krieges sein, wo der Herr kriegt und wirklich alle, die sich gegen Gott und seine Herrschaft auflehnen, wird er richten, als der gerechte Richter. So wie David Kriege geführt hat und schließlich all die Feinde Israels besiegt hat. Und dann kam Salomo. Mit Salomo kam der Frieden. Salomo hat nicht gekriegt. Salomo saß auf dem Richterstuhl, hat Recht gesprochen. Und so wird der Herr Jesus dann, nachdem er als der wahre, große David gekommen ist und die Kriege stoppt bis ans Ende der Erde, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, Matthäus 25, Vers 31, und die Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie scheiden, so wie die Böcke von den Schafen geschieden werden. Wird er Recht sprechen, und so wird es eine Zeit dauern, bis dann eben das tausendjährige Reich hier aufgerichtet ist, sodass dann alles in ganz geordneten Bahnen geht. Von Jerusalem aus wird das Wort des Herrn ausgehen, über die ganze Erde. Und dann wird der dritte Tempel umgebaut nach den Plänen von Hesekiel. Hesekiel 40 bis 48. Die Orthodoxen sagen heute, eigentlich sollten wir nach Hesekiel bauen. Das ist der Tempel der Endzeit. Nicht wahr? Die Juden, als sie aus Babylon zurückkehrten, um den zweiten Tempel zu bauen, die haben nicht nach Hesekiel gebaut, obwohl sie das Buch Hesekiel hatten. Aber das war damals nicht die Endzeit. Die Endzeit, das verstehen die Orthodoxen heute, das ist die Zeit, wenn wir aus der weltweiten Zerstreuung heimkommen, nicht aus Babylon. Und das ist heute der Fall. Aber wir wissen nicht, wie bauen. Und so werden sie den dritten Tempel bauen, hauptsächlich so, wie der zweite Tempel war zur Zeit des Herrn. Dann kommt der Herr zurück und wird alles erklären. Und dann wird sich eben doch Sacharja 6 erfüllen, wo es von dem Messias, dem Spross, heißt, er wird den Tempel Gottes bauen. Da fragt einer, ja, aber wie geht das? Wird jetzt der dritte Tempel gebaut, bevor der Herr kommt? Ja, natürlich. Viele Stellen sagen das. Und er wird ja auch verunreinigt werden. Ja, warum heißt es dann in Sacharja 6, er wird den Tempel bauen? Ja, weil der Herr Jesus dann, wenn der Tempel wieder geweiht ist, erklären wird, und jetzt machen wir alles nach Hesekiel. Und er erklärt alle die fehlenden Höhen der Gebäude, die nicht angegeben sind. Alles erklärt er dann, wie man das machen muss. Und dann schließen wir mit Vers 13. Du aber, gehe hin bis zum Ende. Also Daniel sollte sterben und dann sollte seine Seele ins Paradies gehen. Und er muss warten bis in die Endzeit. Und dann heißt es, und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. So, es ist klar. Die Auferstehung ist in der Endzeit. War die Auferstehung schon zur Zeit der Apostel? Nein. Ja, die waren doch in der Endzeit. Nein, die waren nicht in der Endzeit. Denn die Endzeit ist ja die Zeit der Auferstehung. Es gab aber falsche Lehrer in 2 Timotheus 2. Hymenäus und Philetus, die behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Und den Glauben etlicher zerstören. Ja, die haben alles auf den Kopf gedreht. Die haben gesagt, das muss man irgendwie vergeistigen. Das ist eigentlich schon heute. Ist alles schon erfüllt. Das ganze Alte Testament ist alles schon erfüllt. Ach wahr, das waren Irrlehrer. Und hier wird gesagt, du wirst ruhen, du wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Das ist ein schöner Gedanke. Ruhen heißt nicht, er wird in meinen Seelenschlaf fallen. Der Jesus hat dem Schächer am Kreuz gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Paulus sagt in Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Es ist weit besser. Und es ist wirklich schön im Jenseits. Und wir können wirklich getrost sein, dass unsere Lieben, die den Herrn gekannt haben, es geht ihnen besser als uns. Und interessant ist ja von Lazarus, dem armen Lazarus in Lukas 16, wird gesagt, er wird jetzt hier getröstet. Im Schoß Abrahams. Die Rabbiner haben das Paradies auch genannt, den Schoß Abrahams. Da heißt es, er wird getröstet. Das macht also klar, der arme Lazarus im Paradies, der wusste, was er erlebt hat zu seinen Lebzeiten. Das war nicht plötzlich ausgelöscht. Er war eben noch traurig. Ja, kann man im Himmel traurig sein? Natürlich, man kann sogar weinen. Offenbarung 5. Da weint ja Johannes im Himmel. Das geht. Und da wird er aber auch getröstet. Und sagt, weine nicht. Es hat überwunden. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Er ist würdig, das Buch zu öffnen. Musste Johannes nicht mehr weinen. Aber eben die uns vorausgegangen sind, die werden auch getröstet über all das Schwere, was sie erlebt haben im Leben. Das wird alles noch nachbesprochen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das gilt auch da. Und darum eben, du wirst ruhen, das heißt wirklich, die kommen zur Ruhe von all diesen Kämpfen, die wir haben, und diesen Herausforderungen. Und manchmal kann es sein, dass man wirklich müde wird vom Kämpfen, nicht wahr? Denkt, ja, aber wir dürfen wissen, der Moment kommt, wo wir dann ausruhen werden. Jetzt ist noch die Zeit des Kämpfens, aber der Herr hilft, er ist da, er tröstet, er füllt mit, er schreibt alles auf, auch unsere Tränen, Psalm 56, aber die Ruhe kommt. Und das ist so ein Schlusstrost für Daniel, der noch warten musste, bis die Endzeit kommt. Du wirst ruhen und auferstehen am Ende der Tage. Und das eben zusammen mit der Gemeinde. Denn er wird nicht vollkommen gemacht werden, getrennt von uns, sagt Hebräer 11. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein wunderbares Wort haben und du machst uns Mut, voranzugehen. Und auch in diesen Kämpfen, die wir haben, immer wieder neu auf dich zu schauen und die Hilfe von dir zu erwarten. Und danke, Herr Jesus, dass es sogar sein kann, in Momenten, wo wir gar keine Aussicht mehr haben, dass wir dann erleben dürfen, wie du plötzlich eingreifst. Danke, dass du alles in der Hand hast, auch jeden Tag in unserem Leben. Wir sind nicht blindem Schicksal anvertraut. Und nochmals danken wir dir, dass wir in dieser Zeit leben dürfen und sehen vor unseren Augen, wie sich das prophetische Wort erfüllt. Und danke, dass du uns als Zeugen in diese Zeit gestellt hast, um die Letzten zu dir zu rufen. Amen.